Folge 647 des Sneakpods kommt aus der Zukunft in Berlin. Wir besprechen für euch den Film Mute und mit mir hier unser schöner Chirurg, das ist Christoph Perner.
Guten Tag. Guten Abend.
Und der
blonden Haare stehen dir gut.
Der schweigsame Bartender, das ist Robert Krüger.
Super shaken. Hat man das erkennen können?
Ja, deutlich, deutlich. Das war jetzt nicht so
genau,
gut.
Genau, und der russische Zuhälter, Schläger, Helfer Gunther wird gespielt von Stefan Kisper.
Guten Abend. Oh, mein Russisch ist so schlecht.
Nee, es war ziemlich gut.
Ja, wir haben uns jetzt ja seit ein paar Wochen, also seit 3 oder so, zur Angewohnheit gemacht, dass wir reihum immer einen Film raussuchen, den wir jetzt bis zur nächsten Sendung gucken. Und der Bob hat uns für diese Woche mit Mute erfreut.
Ja, habe ich das?
Das werden wir gleich sehen. Bob, worum ging's?
Ja, ich hab heute nochmal reingehört in die Folge, weiß ich gar nicht mehr, 500 irgendwas, 500 sowieso, wo Claudia schon mal über diesen Film sprach. Und da habe ich am Ende...
Echt?
Ja, da habe ich am Ende...
War ich da dabei?
Haben wir ja toll gemacht.
Nein, das war klar, das hatte ich doch letzte Woche gesagt, dass sie den schon mal besprochen hat.
Oh, ja.
Ich habe da aber heute nochmal reingehört, um zu hören, was sie damals gesagt hat. Und sie hat am Ende gemeint, dass sie nicht weiß, ob mir der gefallen würde, aber dass ich mir den auf jeden Fall mal angucken sollte. Und ich habe dann in Aussicht gestellt, dass ich das mal tun werde. Was okay, haben wir jetzt also davon? Und... Ja, Mute, ein Film von Duncan Jones, den wir ja zumindest in der Sneak mal sehr gefeiert haben, als wir Moon gesehen haben von ihm und dann später mit Source Code und ich glaube diesen komischen Warcraft-Film hat er auch noch gemacht, hat er eigentlich immer gute Dinger abgeliefert und jetzt eben Mute für Netflix, aber was heißt jetzt, der ist ja auch schon nicht mehr der Jüngste, wie gesagt, ist schon ein paar hundert Folgen her, dass sie Claudia ihn besprach.
2 Jahre alt, oder?
Sowas in der Richtung, ja. Es geht um einen, einen Mann namens Leo, der in Berlin der näheren Zukunft, also ich würde mal schätzen sowas wie, ich sag jetzt mal 30, 40, 50 Jahre, irgend sowas in der Richtung, in der Zukunft, also wir haben schon fliegende Autos und sowas und das Ganze ist voller Hochhäuser und sieht so ein bisschen Blade Runnerig, ein bisschen Cyberpunk, so diese Dystopie, Zukunftsstadt, Dinger mit viel Neonlicht und viel fünfte Element vielleicht auch ein bisschen, sowas in die Richtung. Sieht das da aus und er ist Bartender und wir erfahren am Anfang in der Opening-Sequenz, warum er stumm ist. Er hat als Junger, als Kind einen schweren Unfall und kann deshalb nicht sprechen. Oder nicht mehr sprechen, er konnte es mal wahrscheinlich als Junge. Und er ist Amish, das wird irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund gekehrt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen die
spielt Begründung. Spielt aber gar keine Rolle.
Spielt eigentlich gar keine Rolle, außer für die Tatsache, dass diese Gesellschaft eigentlich so modern wäre, dass man ihm das Sprechen wiedergeben könnte, aber er aus religiösen Gründen das eben ablehnt.
Und
das
sein ist Kleidungsstil.
Das Einzige. Und sein Kleidungsstil, okay, aber der könnte auch dem Bartender geschuldet sein, der könnte auch Hipster sein, also ist auch egal.
Nee, dazu ist, das ist in dieser Sache zu rotzig, oder? Also ich finde das Sakko,
ja, sag mal, diese Welt ist eh so anders, dass ich das gar nicht so richtig einordnen kann, wie das wahrgenommen werden würde.
Ich finde auch, die lässt eigentlich alles zu an Mode.
Ja. Na gut, und er befindet sich also in so einem Art, er ist halt Barkeeper in der Kneipe, in so einem Club. Und der Club wird, wie die meisten Clubs wahrscheinlich, geführt von so etwas zwielichtigen Gestalten. Auch heutzutage ist das ja nicht anders. Und so, und er hat dort eine Freundin und die, mit der ist er, das wird gerade so eine kleine Romanze, kommt da hoch und sie hat aber wohl eine etwas, noch rotlichtigere oder zwielichtigere Vergangenheit, das weiß man nicht so genau und die Zeichen deuten zumindest so in so eine Rotlichtrichtung und plötzlich verschwindet sie dann aus seinem Leben, so mir nichts, dir nichts, nach deren erster Nacht zusammen ist sie weg und er will sich damit natürlich nicht abfinden, weil das ist jetzt seine große Liebe. Und dann macht er sich auf die Suche danach und das verwickelt ihn dann in dieser Szene von halbseidenen Gestalten, russische Mafia-Menschen, die da in Berlin, also wie gesagt, spielt in Berlin, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, die so sehr viele Russen, es sind aber auch so amerikanische Soldaten irgendwie viele da und er als Amish ist ja auch eigentlich so eine amerikanische Geschichte und das ist so ein Schmelztiegel, ist glaube ich das Wort, was man an der Stelle benutzen muss. Und da zieht's ihn dann halt so rein zwischen diesen Clubbesitzern und irgendwelchen Bordells und diesen von Paul Rudd und Justin Theroux gespielten amerikanischen Ex-Soldaten oder möchte gern Ex-Soldaten, die Paul Rudd ist so ein bisschen so ein Deserteur und scheinbar Arzt gewesen oder als Arzt ausgebildet, der da jetzt auch irgendwie so für die Unterwelt so dieser typische Arzt, den jeder große Gangsterboss braucht, wenn man mal wieder einen Angeschossenen hat, den man wieder zusammenflicken lassen muss, den man nicht ins Krankenhaus bringen kann, weil die zu viele Fragen stellen, dann ist er dieser Arzt. Und dann gibt's da noch den von Justin Theroux gespielten, ja, der ist irgendwie so eine Art, ja, Schönheitschirurg, aber irgendwie auch so plastischer Chirurg, der so Sachen wiederherstellt oder Leuten, die keine Beine mehr haben, Beine dran macht und so.
Das ist mehr so ein Prothesentechniker, oder?
Ja, sowas, aber er operiert halt auch selbst. Und
Prothesentechniker.
Ja. Naja, und jedenfalls, die haben alle so zwielichtige Connections irgendwie auf eine Art und machen irgendwie krumme Deals und dazwischen irgendwo ist seine Freundin halt verloren gegangen und er stumm, eigentlich Barkeeper, verliert dann relativ zeitnah seinen Job und wuselt da so in dieser ihm eigentlich fremden Welt rum und versucht, diesem Mysterium nachzugehen. Und das plätschert dann so hin.
Genau.
Stefan, was hat dich gestört? Du bist am meisten Anti von uns, glaube ich, rausgehört zu haben.
Ja, also dieses Dahinplätschern, dieses irgendwie Unklare, wo er denn hin will, ja, die ist irgendwie weg, aber also dieses, sie ist jetzt so weg und die Dramatik, hat sich für mich nicht so deutlich ergeben, irgendwie bis ich wieder mich eine halbe Stunde weiter durchgelangweilt habe.
Ging mir ähnlich.
Gleichzeitig aber große Schauwerte genossen habe. Also deswegen habe ich ihn nicht schon viel früher ausgemacht, muss ich sagen. Es war halt einfach ist so, ja okay, alles klar, das ist, jetzt mach mal Tempo. Oder also so dieser Aufbau ist relativ klar, worum, also nicht worum es geht, aber so wie die Situation ist. Und dann, ja, dann kommt hier nochmal jemand von rechts, da kommt noch jemand, dann ist immer so diese Gesamtsituation ein bisschen unklar, wer jetzt mit wem wie abhängt oder nicht oder sich kennt und sich mag oder nicht mag und so. Ah, das fand ich alles sehr, sehr anstrengend und zwischendurch aber fand ich, dass es immer wieder richtig cool aussah. Also nicht so schön, dass ich da gerne leben wollen würde, aber dass ich das im Film weiter angucke. Aber irgendwann habe ich dann, ja, war ich dann gestern Abend müde und dann habe ich gedacht, ah ja, guck's den Rest irgendwie morgen in der Mittagspause im Homeoffice fertig und weiß nicht, dann habe ich in der Mittagspause
was dann aber nicht gemacht.
Ja.
Okay. Christoph,
wie fandst du das? Ich fand die Schauwerte gigantisch, also ich fand es da fantastisch aus. Ja. Aber ein bisschen langweilig fand ich es auch. Also es hat mich irgendwie nicht so angefasst. Es war mir ein bisschen egal alles. Und also ich fand's.
Gegen Ende auch noch?
Ja, der hat schon beschleunigt gegen Ende, das schon. Das war auch spannend dann doch. Klar, als die Sache mit dem Kind und so, das war das schon spannend. Das ging
unter die Haut, oder?
Also das ging schon sehr unter die Haut, ja. Aber ich habe, also, das war zum Teil, hatte das so, also auch was die Optik anging, hatte das so ein, ich habe nicht verstanden, was das soll. Ja, also zum Beispiel, diese Sache, er findet dann eine Leiche relativ spät Und das, dieses Bild, ja, wie der dieses Leiche auspackt, das war halt ein 1:1 Zitat von diesem berühmten Bodyguard. Twin Peaks Laura Palmer Bild, gell? Also, wenn ihr euch an Twin Peaks zurückerinnert aus den 80ern, da gibt es auch dieses Bild. Ah, genau, da gibt es auch dieses Bild, wo eben Laura Palmer in diesem, in dieser Plastikfolie liegt, so in blau, gell, mit so blauen Lippen und so. Und das war ja im Endeffekt ein 1:1 Zitat, das sah fast identisch aus. Und ich habe mich gefragt, ja, okay, ich habe das Zitat verstanden, aber was soll denn das? Also, was will mir das denn sagen? Inwieweit, also, warum stellst du da jetzt eine Verbindung zu Twin Peaks her? Verstehe ich nicht. Also, vielleicht, ja, vielleicht fehlt mir da irgendwie eine Ebene, keine Ahnung. Aber vielleicht war es auch einfach nur so ein Zitat. Oder in diesem Bordell, ja, sitzt halt Leda Lohfeier. Ich weiß, ist die euch ein Begriff? So eine Podcasterin auch, gell? Deutsche Podcasterin, sitzt da mit drin, wo ich mir denke, so, warum sitzt die da jetzt? Ich habe dann gegoogelt, ob es wirklich war, und ja, es war sie, taucht dann aber nicht mehr auf, also war einfach nur so ein Cameo, einfach ein bisschen Berliner Schickeria oder so, was soll denn das? Also das war alles so, so irgendwie getriggert, aber dann so, ja okay, aber wofür jetzt? Keine Ahnung. Und genau, auch das mit dem Amish, was soll denn das mit dem Amish? Das war so nutzlos. So, das hat wir haben überhaupt
nicht weiter
keine amische Szene in Deutschland. Ja, klar, die Wurzeln der Amish sind Deutsche, ja, egal, aber was soll, ich habe nicht verstanden, was das soll. Also.
Naja, es hat jetzt, wie gesagt, zwei, was ich vorhin gesagt habe, dass er sich nicht hat operieren lassen und deshalb nicht mehr sprechen kann, obwohl das eigentlich in dieser Zeit, mit der Medizintechnik einfach nicht nötig wäre, dass er nicht sprechen
kann. Hätte man aber auch,
und das zweite, diese Verweigerung
erklären können.
Ja,
dass, und die, das einfach, die Verweigerung dass das einfach mit nicht der Technik. Sein Ding ist.
Ja. Ja, wie gesagt, und die Verweigerung mit der Technik. Aber das sind halt so zwei Sachen, wie du schon sagst. Man hätte einfach, das hätte auch rausstreichen einfach, können aus dem Skript und genau. Sagen können, ja, der ist da nicht der Typ für, oder er hat zwei.
Ja, Kinder, und der ist halt traumatisiert durch seinen Unfall und so, und, ja, und deswegen genau. Ist er halt ein bisschen zauselig und verweigert sich da der Technik. Ja, wäre genauso leicht gewesen. Also dieses Amish war vollkommen nutzlos. Also, weiß nicht.
Also, ja, also ich bin da ein Stück weit bei euch, allerdings hat er mich nicht gelangweilt in dem Sinne. Also ich sehe schon auch, dass er zu langsam ist am Anfang. Allerdings mag ich sowas an Filmen, wenn sie so, wenn sie mich in ihre Welt so reinziehen und mich am Anfang auch erstmal gucken lassen, weil die sieht ja wirklich toll aus.
Ja,
und, ja, toll aus.
Fantastisch. Ja, so ein paar andere Fragen habe ich da auch noch. Also seine Holzwerkstatt zum Beispiel.
Ja, genau, das war auch noch was. Was ja, war das? Nur damit er dann mit einem Bettpfosten durch die Gegend laufen kann und Türen einschlagen kann? Das ist der einzige Grund, warum der so ein Holzschnitzer ist?
Also, ja, auch damit er Murmeln über Tische
hat. Ja, genau.
Aber, ja, genau, das, und dann das mit dem Auto, dann fährt er das da rein und du denkst dir so, ja, okay, dann das hier, also, genau. Es sind alles so lose Enden, wo ich sagen würde, entweder ist da sehr viel mehr gedreht und am Ende rausgeschnitten worden und dann konnte man sich von allen Szenen trennen und hat deshalb so offene Enden drin gelassen, weil die halt.
Dann hätte er immer nur die Anfänge von Szenen reingeschnitten. Das wäre ja furchtbar.
Ja, das weiß ich halt nicht.
Nur den Anfang.
Oder das ist irgendwie, da fehlt halt Script Doctoring, wo einer mal irgendwie hingeht und da mal mit dem Rotstift durchrennt und sagt, was bringt uns das hier? Was bringt uns dieser Handlungsfaden? Und wenn am Ende rauskommt, das bringt uns nichts, dann muss halt nicht nur die eine Szene sterben, sondern muss der ganze Handlungsfaden sterben, wie das zum Beispiel mit den Amish.
Ja, und das war halt auch so eine Überladung. Gell? So die Optik, die hat ja auch davon gelebt, dass das alles wahnsinnig überladen ist. Aber da nimmt man es eben an und sagt, okay, das ist eben die Kulisse. Aber was Story angeht, ist eben dieses Überladene, sinnlos Überladene eben sinnlos. Also kannst es halt, da passt es halt dann nicht. Oder es war auch wieder eine Metaebene, die ich nicht kapiert habe. Vielleicht soll das auch irgendwie so dieses Zeichen, dieses es in dieser Welt wird man immer getriggert, es passiert ganz viel, sowohl optisch als auch was eben Erlebnis angeht und am Ende kommt nichts bei raus. Also, aber das ist, glaube ich, überinterpretiert. Also.
Ja. Ja, trotzdem. Also irgendwas hatte der, was mich in seinen Bann gezogen hat, dieser Film, und jetzt sei es vielleicht nur Berlin, auch wenn man von Berlin eigentlich nicht viel sieht, also man sieht halt sehr viel Stadt und man hört Deutsch, da wollten wir gleich noch drauf kommen.
In dem
einzige
Club war noch.
Richtig, die Bar 1000 ist drin.
Ja, da haben wir doch gefeiert mit hier Ueno und so, gell?
Ja, genau. Ja, hat die ist kurz gefreut. Drin und der Eingang stimmt auch, der draußen. Das ist ja, macht man ja oft so in so Filmen, dass dann irgendwie die Eingangstür nicht das ist, was dann drin passiert.
Nee, stimmt nicht. Und diese runde Linse und so. Das
genau, alles da war es halt ein Sushi-Restaurant jetzt in dem Film.
Ja. Ja, wir kennen es halt auch viel voller. Wir kennen es gestopft. Also vielleicht ist das sonst auch ein Sushi-Restaurant. Wir haben es noch nicht gesehen, dass viele Leute drin waren.
Nein. den Cotti sieht man mal. Natürlich auch mit digital hinzugefügten Riesenhochhäusern und fliegenden Autos und so weiter. Da gibt's die kurze Szene da, wo dieser Imbissstand ist, an dem er irgendwie zweimal ist. Aber ansonsten so Stadtpanorama-Szenen oder sowas, da schwenkt das dann so vorbei. Manchmal hat man das Gefühl, das eine Haus, aber ich war dann zu faul, Freeze-Frame zu machen und zu gucken, ob es das wirklich ist. Meistens ist es so, das könnte jetzt auch generische Großstadt mit Hochhäusern, also die Hälfte davon oder 90% davon sind digital eingefügt oder nach oben verlängert. Und deshalb, Berlin bleibt so ein bisschen Behauptung, außer, dass diese ganzen, also ich habe ihn auf Englisch geguckt, und trotzdem ist dann ganz viel Deutsch so drin im Hintergrund und diese ganzen Ansagen.
Die Durchsagen und sowas.
Das diese gut, Durchsagen ja. So. Das
ja, oder wird mal angequatscht und so.
Ja, genau. Aber davon ist, ich weiß, das ist manches Deutsch ist sehr, sehr gut, weil es deutsche Schauspieler sind. Beispielsweise der Typ, mit dem er in der Bar 1000 da rumsitzt. Das ist irgendwie so ein Zwischenzuhälter, mittleres Management. Der spricht erst Englisch mit ihm und er spricht auch ziemlich gut Englisch, sodass ich das erst gar nicht erwartet habe. Und dann schaltet er irgendwann auf Deutsch um und spricht halt sogar mit einem leichten Dialekt, aber halt mit einem regional korrekten Dialekt hier, also jetzt nicht irgendwie einem, weiß nicht, Auswanderer-Dialekt, der schon lange in Amerika lebt oder so, sondern du merkst, das ist ein Deutscher, der spricht einfach vollkommen richtig und gut Deutsch. Ja. Und dann hast du aber wieder andere drin, wo du nicht genau weißt, verstellen die sich gerade oder sind die eigentlich keine Deutschen oder waren mal von hier und leben seit 35 Jahren woanders und sprechen deshalb mit so einem harten Einschlag oder so. Das war irgendwie komisch. Und auch manche von diesen Hintergrundtönen, so auf der Straße, als wenn der Tonmeister das im Nachgang reingeschnitten hätte, dass da jetzt noch einer, du, geh mal weg oder so rufen muss auf der Straße, was vielleicht nicht originär in der Szene im O-Ton passiert ist, sondern halt nachträglich reinmontiert wurde und das dann vielleicht irgendwo in Amerika im Schnitt passiert ist. Und da hat man manchmal das Gefühl, dass diese reingerufenen Sachen auf der Straße von so diesem Ambient Noise, dass die total schlechtes Deutsch sind. Oder was ist euch aufgefallen?
Ja, also das ging mir auch so und auch diese U-Bahn-Durchsagen waren manchmal grammatikalisch eine Katastrophe. Also nicht, dass sonst immer U-Bahn-Katastrophe oder Bahnansagen grammatikalisch alle perfekt sind, aber die so am Computer gemacht sind, da haben ja schon zwei, drei Leute drüber geguckt. Aber da waren so ein paar Sachen, wo du denkst, nee, der Satzbau geht irgendwie anders. Das ist nein.
In den Anfangsjahren dieser automatischen Durchsagen waren die ja auch immer so zusammengebaut aus so Textbausteinen, die dann so ganz holperig aneinander gedingst waren. Und da hattest du auch schon manchmal grammatikalische Unfälle drin.
Ja, geschenkt, aber das ist es halt irgendwie nochmal 30 Jahre in die Zukunft.
Oder 100. Also ich bin, ja. Ja, und vor allem, die hatten ja deutsche Schauspieler, also echte Muttersprachler am Set, ja. Das hätten sie die doch mal anhören lassen können. Ich verstehe das nicht.
Ja. Ist halt die Frage, ob sie das, wie der Bob schon vermutet hat, ob sie das nicht hinterher drauf gemacht haben. Und dann ist natürlich doof.
Denke ich auch. Ich habe übrigens, wie ja fast immer, erstmal gedubbt angefangen, den Film. Ich wusste ja nicht, dass Sprache so ein Thema ist. Und als dann der erste sichtlich bekannte deutsche Schauspieler kam und der plötzlich als einziger Englisch sprach, dachte ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Wir schalten mal den Film aufs Original um. Und da war es dann genau andersrum. Also es ist tatsächlich so, dass wenn du es gedubbt schaust, dass wenn eben unser Hauptdarsteller Deutsch spricht, dass dann die eigentlich
unser Deutsch Hauptdarsteller sprechen, spricht
Englisch. Nicht. Ja, ach ja, richtig. Nee, aber die anderen halt, also alle um ihn rum, ja, also die Welt um ihn rum. Wenn die alle Deutsch sprechen, dann sprechen halt die Deutsch sprechen, Englisch. Was total seltsam ist, wenn du eben dann deutsche Schauspieler, die du ja auch noch kennst, die dann plötzlich als einzige Englisch sprechen. Naja, dann habe ich es umgeschaltet auf Original und das war viel besser. Aber es stimmt schon, das Deutsch war zum Teil, wie ihr sagt. Aber ich fand's, grundsätzlich fand ich das ganz schön, dieses, ja, Russisch war ja, glaube ich, auch noch mit dabei, gell?
Mhm. Bisschen, ja.
Und noch irgendeine Sprache. Und das ist schon für mich so einer der wenigen Gründe, warum ich es im Original schaue. Weil ich, also ich mag bekanntlich überhaupt nicht das amerikanische Englisch, deswegen schaue ich amerikanische Filme oder Filme mit amerikanischen Schauspielern in der Regel nicht im Original. Und außer es ist jetzt irgendein Film, der wegen des Settings das nötig hat, dass man das in dieser Sprache schaut, was auch nicht so häufig ist. Also zum Beispiel diese, ja, um jetzt kurz einen kleinen Exkurs, diese Wikinger-Serien oder jetzt neulich Marco Polo oder sowas, da sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, wenn es ordentlich gedubbt ist, sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, das auf Englisch zu schauen, weil mich das eher rausbringt, weil ich da eher so das Gefühl habe, ja nee, diese Mongolen, die haben nicht Englisch gesprochen, das ist Quatsch. Und wenn sie aber eben Deutsch sprechen, dann kann ich das irgendwie im Kopf so so angleichen. Ich sage, ja okay, das ist halt, die sprechen jetzt gerade Mongolisch, aber ich höre es halt in meinem Kopf Deutsch, gell, weil es ist halt, ja, weil Englisch ist halt immer irgendwie ein Fremdkörper, ist halt eine Fremdsprache für uns. Und deswegen, also das schaffe ich nicht, das in ein falsches Setting zu betragen. Aber gut, hier war es irgendwie, das war auch seltsam, warum sprechen die alle Englisch in Berlin? Aber ja gut, hat sich halt irgendwie durchgesetzt als Weltsprache, wahrscheinlich deswegen. Grundsätzlich fand ich das gut mit den Sprachen. Ja, hat mir Spaß gemacht.
Ist ja heute schon so, wenn du in Prenzlauer Berg in manche Cafés gehst, wirst du auf Englisch gefragt, was du trinken willst.
Echt? Echt?
Okay. Ja, definitiv. Gut. Also nee, ist nicht überall in jedem Laden so, aber es gibt diese Läden, definitiv.
Okay. Das ist die Frage, ob das nur aus Affigkeit oder aus...
Ja, natürlich.
Weil der Trend ist. Sehr gut.
Stefan, hast du Justin Theroux erkannt und was sagst du zu seiner Haarfarbe?
Hab ich nicht. Er sieht ja wild aus. ich habe jetzt eben geguckt, ach ja, guck mal, stimmt, hat der Bob ja letzte Woche gesagt, so. Cool. Wer war das?
Justin Theroux. Hast du jetzt natürlich die Verbindung, dass er 2001 in Mulholland Drive den Adam gespielt hat. Da haben wir die Verbindung zu David Lynch. Und dann kommen wir über Twin Peaks zurück zu diesem Film. Verstehst du? Diese Klammer da, jetzt habe ich das doch aufgelöst, oder?
Gut.
Genau so wird es gewesen sein.
Ja, vielleicht wollte Duncan Jones einfach auch mal so ein bisschen weirder wahrgenommen werden. Sein Papa ist ja auch weird genug gewesen und deshalb vielleicht ist dann Lynch irgendwie noch sein Vorbild und dann hat er Justin Theroux.
Das ist tatsächlich denkbar in der Hinsicht.
Ja, nun. Ja, die Widmung am Schluss fand ich nett. To those who became parents. Und dann widmet er es seinem Vater und seinem Kindermädchen.
Irgendwie. Echt?
Nett. Ja.
Moment. Das habe ich mich auch nicht verstanden. Ich habe gedacht, irgendwelche Leute, die Eltern wurden und die aber schon tot sind? Ach, das sind wie seinen Vater und seinem Kindermädchen.
Sein Duncan Jones ist der Sohn von David Bowie. Der Regisseur.
Ah, das weiß ich gar
und,
nicht.
Und da stand David Bowies bürgerlicher Name, David Jones. Und die andere Frau, das musste ich auch nachgucken, das wusste ich jetzt nicht aus dem Kopf, das andere wusste ich, aber das nicht. Da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht seine Mutter, aber stellt sich raus, ist nicht seine Mutter, sondern ist eine, wie sagt man das, eine
Nanny.
Ja, Kindermädchen ist das falsche Wort, so eine Art Tagesmutter, wie auch immer. Ich finde das Wort nicht, aber bei der ist er aufgewachsen. Die hat ihn großgezogen, mehr oder weniger. Und die betrachtet er offensichtlich als seine Parents, seinen Vater und diese Betreuerin, wie auch immer. Ich finde das kein deutsches Wort für, aber denen hat er das gewidmet. Und ich meine, der Film am Ende, das wäre jetzt alles Spoiler. Egal. Nett, so.
Das ist sowas, das versöhnt mich jetzt so ein bisschen. Das zeigt nämlich, wenigstens in diesem Fragment, dass ich es einfach nicht verstanden habe, weil mir Kontext gefehlt hat. Und das ist das, was ich in diesem Film ganz häufig hatte, wo ich so das Gefühl hatte, so, was soll das? Fehlt mir Kontext oder ist es einfach nur angeteased? Und vielleicht fehlt mir einfach Kontext. Und dann muss ich sagen, okay, dann ist es auch in Ordnung.
Vielleicht ist das auch mein Problem, weswegen ich mich dann so gelangweilt abgewendet habe. Also
ich würde nicht behaupten, dass ich den
einfach nicht gerafft habe.
ich will gar nicht behaupten, dass dieser Film jetzt irgendwas hat, wo ich jetzt irgendwie durchblicke und ihr nicht, definitiv nicht. Also ich stand da auch vor vielen einfach gerätselt.
Da hast du einfach ein Fragment mehr verstanden, was mich auch, ja. Das hat die Theresa so auch so, hä, was sollte das denn jetzt? Und ich habe keine Ahnung. Das war genau dieses, mit den, die Eltern wurden so, hä? Ich habe nicht mal kapiert, dass es David Bowie ist, wisst ihr? Naja.
Vielleicht bist du
aber einfach halt so ein
leidensfähiger Bob.
Fun Fact, den man halt über Duncan Jones weiß oder halt eben nicht weiß.
Oder nicht.
Genau. Was wollte ich noch sagen? Genau, wir haben den Hauptdarsteller noch nicht erwähnt. Alexander Skarsgård.
Skarsgård. Das A wird A gesprochen und das RS wird Sch gesprochen und das A mit dem Kringel wird O gesprochen. Also
Skarsgård. Das letzte wusste ich und das D ist aber nicht stumm. Am Ende.
Nee.
Okay.
Das ist ja kein Französisch. Ach nee, dann wäre der letzte.
Okay, ja, frag ja nur. Kann ja sein. Der ist ja auch irgendwie so eine ganze Schauspielerdynastie, die jüngere Generation davon. Und.
Ja, auch die ältere. Der Vater doch auch.
Ja, das meine ich ja. Er ist die jüngere Generation von.
Ach so, okay.
Ja. Mhm. Habt ihr ihm das abgenommen soweit? Also ist ja immer so eine Sache, wenn Schauspieler quasi eines ihrer elementaren Darstellungsdinge, in diesem Fall die Sprache, geraubt kriegen. Nicht ganz so krass wie beim Pedro Pascal im Mandalorian, wo dann auch noch das Gesicht weg ist. Aber hier darf er
ja, also sprechen. Der ist ja sonst auch eher so ein bisschen introvertierter Typ oder spielt oft so introvertierte Typen. Fand ich okay. Also ich fand, der, wenn man jetzt dieses Setting mit dem Stummen akzeptiert hat, dann fand ich, also er hat es schon gut gespielt, also ich fand ihn okay.
Was ich ihm nicht abgenommen habe, ist, wenn ich ihn dann mit dieser Holzlatte, mit dem Bettpfosten rumlaufen sehe, dann kommt bei mir halt automatisch Walking Tall von Johnson. Weil da wird mit Kanthölzern viel argumentiert, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und das kaufe ich ihm halt nicht ab, weil er ist halt so eine schmächtige, dünne Person und dann kommt Gunther auf ihn zu und dann siehst du so diesen Clash und wie das dann aufgelöst wird visuell, dieser Clash zwischen ihm mit der Holzlatte und Gunther, das ist schön gemacht. Ich will es nicht spoilern, weil es echt eine schöne Auflösung ist, aber ich kaufe die halt nicht. Also die Szene ist lustig, aber das ist halt so, weiß nicht, ob das so abgelaufen wäre.
Das stimmt.
Vielleicht habe ich doch zu früh aufgegeben.
Ja, kann sein.
Das klingt irgendwie noch alles sehr unterhaltsam, aber irgendwie anderthalb Stunden Qual ist halt auch irgendwann so, ja, auch nö. Das hatte ich schon auf zwei Tage verteilt. Also das habe ich so.
Gott. Ich habe einen Abend ohne Unterbrechung durchgeschaut. Nee, das stimmt nicht. Meine Frau kam einmal rein, ich habe einmal Pause gedrückt. Tja.
So.
Ich muss in letzter Zeit, dauernd Filme unterbrechen. Und dann irgendwie 15 Minuten was anderes machen, weil meine AirPods mittlerweile so ausgenuckelt sind, dass sie keinen 2-Stunden-Film mehr durchhalten.
Boah, das ist ja scheiße. Und dann
muss ich sie zwischendurch zum Laden stellen. Die sind jetzt auch mittlerweile, glaube ich, irgendwie sowas wie, ja, keine Ahnung, die habe ich gekauft, als die Dinger rauskamen. Also 2016 oder 17, irgendwie sowas.
Echt? Ja. Weiß nicht schon.
Ja, ja. Und das die Akkus da drin sind halt irgendwie so groß wie ein kleiner Fingernagel oder so. Dann sind sie halt irgendwann mal durch. Und jetzt halten sie noch so eine Stunde ungefähr, Stunde 10 und dann stecke ich sie zum Laden und gehe dann mal aufs Klo und dann mache ich mir noch einen Joghurt und dann irgendwas und nach einer Viertelstunde setze ich mir sie wieder auf und dann halten sie die restlichen 40 Minuten. Das ist so ein bisschen anstrengend. Ja, okay.
Und Punkt ist runter. Und ist zu laut?
Ich habe tatsächlich festgestellt, wenn ich Filme im O-Ton schaue, dann fällt es mir leichter, unangestrengt der Sprache und dem Plot zu folgen, ohne dass es mich anstrengt zu verstehen, wenn ich mit Kopfhörern gucke und dann kommen die zwei kleinen Kinder natürlich noch oben drauf.
Ach so.
Und ich kann es halt schön so laut machen, dass es für mich sich wie Fernsehen mit Genuss, mit Erlebnis, mit Bass, mit lauter Musik und mit vollem Dynamikumfang sich anhört, wogegen, wenn ich das auf der Anlage gucken würde, dann würde ich den Kompressor vom Receiver anmachen, würde im Apple TV dieses laute Töne unterdrücken oder wie das heißt, also was ja effektiv auch ein Kompressor ist, einschalten, damit ich diese Ausbrüche, die ja Kinofilme oftmals gerne haben, diese Dynamikausbrüche so ein bisschen im Zaum halte und dann sind die leisen Teile dann wiederum manchmal trotzdem noch zu leise, dann verstehst du nicht, was die Leute sagen, dann musst du den Untertitel anmachen und so. Ich bin da mittlerweile totaler Fan von Spielfilme im Original mit Kopfhörer zu gucken.
Okay.
Ja, aber dann schaust du halt mal alleine, oder? Schaut deine Frau nicht mit?
Nee, die ist im Moment sowieso in so einem Serienwahn und sitzt dann meistens irgendwie, wenn sie den Kleinen ins Bett gebracht hat und den dann sowieso alle anderthalb Stunden da stillen muss oder so, ist jetzt nicht mehr ganz so schlimm, aber dann sitzt sie dann meistens mit dem iPad und guckt im Bett irgendwie bingingmäßig 13 Folgen irgendeiner Serie in einer Nacht.
Ja, was denn?
Jetzt weiß ich nicht, irgendwelche komischen Dinge von Unreal hat sie geguckt und was sie aktuell guckt, weiß ich gar nicht.
Shooter.
Ja, einige, da gibt's auch nicht mehr. Gibt's auch eine Serie 2, jetzt.
Eine der ganz großen Engines.
Ja, stimmt.
Die Unreal Engine ist ja heute noch am Start, aber jetzt darf sie ja nicht mehr bei Apple sein. Anderes Thema. ja. Fortnite und so. Ja, also sie guckt dann irgendwas anderes und ich gucke Filme. Und meistens können wir uns bei Filmen eh nicht so richtig einigen. Und wenn wir uns einigen, naja, dann okay, dann gucken wir aber sowieso meist auf Deutsch, dann habe ich das Problem nicht.
Mhm.
Und insofern, wenn ich alleine schaue, dann meistens mit Kopfhörern. Manchmal sitzt sie auch mit dem iPad direkt neben mir und guckt dann auf dem Sofa irgendwas auf dem iPad. Das ist natürlich dann auch gut, dass ich den Ton nicht laut habe. Sie hat dann auch Kopfhörer auf, guckt was anderes.
Ja.
Bei uns geht es erstaunlich gut. Wir haben ja ein offenes Wohnzimmer nach oben.
Bei euch müsst ihr
ja alles. Wir können relativ laut hören, weil irgendwie das Kinderzimmer oben, obwohl ja bei denen die Tür offen ist, aber das geht irgendwie oft genug um die Ecke, also eigentlich zweimal um die Ecke geht's da, und da bricht sich offensichtlich der Schall so, also ich kenne das auch, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, da höre ich nichts vom Fernseher, auch wenn die Theresa so normal laut unten mit dem Soundbar. Also
ich werde deiner Soundbar oder den Lautsprechern deines Fernsehers nicht zu nahe treten, aber ich bringe dir mal meine Anlage vorbei, dann ist das anders.
Ja, natürlich geht es immer noch lauter, aber also ist schon so, dass wir beim Fernsehen das Gefühl haben, so, ui, das ist ganz schön laut, mach mal ein bisschen leiser. Aber ist eigentlich gar nicht nötig. Also die sind noch nie wach geworden davon, die Kinder.
Ist ja gut, wenn man in einer oder für sich angenehmen Lautstärke gucken kann.
Ja, ja.
Und man hört es oben nicht.
Ja, nee, aber Christoph, du hattest auch schon mal darüber geklagt, dass du im O-Ton, wenn das nicht so ein absolut glasklarer Dubbing-Tonstudio-Stimmsound ist, dass das dir dann schwerer fällt, dem Englisch zu folgen. Probier das mit den Kopfhörern vielleicht mal aus, wenn du das nächste Mal einen Film zufällig eh alleine guckst.
Ja.
Oder, weiß nicht, wenn du im Auto in der Mittagspause, hast du da Kopfhörer auf oder lässt du dein iPad oder dein Handy dann den Ton plärren?
In der Regel, nee, mach ich über die Anlage vom Auto.
Sau geil. Hier, der Baum ist auch ganz gut, der Sound. Was bist du? Der Geologe sitzt da wieder und guckt irgendwie Actionfilme.
Ja, Game of Thrones.
Ja, wenn man so vorbeifahrende Autos, manchmal hörst du ja die Musik oder auch wenn Leute über die Freisprecheinrichtung telefonieren.
Ja.
Du läufst neben dran und hörst du dieses Auto so dröhnen und hörst so, ich stelle mir das so vor, die Leute laufen da lang und du hast da gerade so eine wilde Erotikszene am Laufen.
Stimmt, das geht jetzt wieder auf Weihnachten so. Ich muss langsam wieder anfangen, Spartakus zu pinschen. Blutgewalt.
Ja, Arbeiter sicher Spaß.
Orgien.
Fragezeichen im Gesicht.
Schön Fenster Spalt offen lassen, damit alle was von haben.
Genau.
Ja, gut, so, Punkte.
Ganz schön schwierig.
Ich gebe 7,5, ich mochte den irgendwie.
Ach ja, es ist da ist wirklich zwei Herzen.
Zwei Punkte.
Nee, zwei Herzen schlagen, ach, in meiner Brust. Ich weiß nicht, ich fand, der sah toll aus und ich glaube, ich habe ihn zum Teil auch nicht verstanden. Aber er hat mich schon ein bisschen arg gelangweilt auch. Puh, 6,5. Ja, ich fand, die Story war so, ja, das hatte irgendwo einen roten Faden, das war so diese Suche und dann kam ja auch noch so eine gewisse Art von Twist am Ende, aber es war irgendwie, wie du sagtest, Bob, so lose Enden, die nicht miteinander verknotet sind, auch diese wirklich unerfreuliche Andeutung und dann Szenen am Ende, das war bedrückend und so, aber so richtig hat es doch nicht zum Rest vom Film gehört, also nee, 6,5. Für mich war das nicht rund, war kein runder Film, auch wenn er tolle Schauwerte hatte.
5 Punkte für die Schauwerte.
Nun denn.
Ja. Was hat die Claudia gegeben? Wissen wir das?
6,0, glaube ich.
Okay, so war
auch nicht mit einem durchmischten Dings, weil sie damals, glaube ich, über ihre enorm hohe Erwartung, weil sie so an Duncan Jones so hohe Erwartungen stellt,
ja, okay.
Ist sie dann so ein bisschen drüber gestolpert und war gleich am Anfang des Films enttäuscht und wurde dann erst gegen Ende wieder eingeholt oder irgendwie so. Ich erinnere mich jetzt nur dunkel, ich habe das heute so zwischen Tür und Angel gehört. Ja. Genau, aber da kann man, wir werden das verlinken, die Folge. Dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Dafür gibt es ja Kapitelmarken, da findet man das ja ganz schnell.
Genau.
Genau. Was allerdings schön war, dass der Protagonist ein Barkeeper war, was uns zu unserer nächsten Kapitelmarke bringt.
Ah, hervorragend. Sehr schöne Überleitung. Mir ist jetzt neulich, muss ich jetzt ganz kurz noch einschieben, ist es mir auf der Arbeit passiert, dass ich so ein Meeting leiten musste und wir hatten irgendwie so vorher besprochen, welche Punkte wollen wir besprechen. Und dann habe ich auch irgendwann angefangen, so Überleitungen zu bauen. Wo wir jetzt gerade dabei sind, da können wir auch darüber reden. Die Kollegen so, was ist denn hier los?
Ja.
Und ich fand es sehr lustig, meinte aber, ich müsste das nicht unbedingt wieder machen. Naja.
Okay.
Und das ist schon ein relativ deutlicher Wink mit dem halben Zaun. Ja. So, lassen Sie das.
So was hat mein Opa immer gesagt. So, schmeckt sehr gut, musst aber nicht so schnell wieder machen.
Ja. Na gut, ich gehe mal flink an den Kühlschrank, ihr könnt euch ja schon mal austauschen.
Ja, Bob, hast du deine Spirituosenzutat mittlerweile geholt? Dir fehlte vorher noch eine Zutat, die Basisspirituose.
Genau, mir fehlt,
Nehme an, du machst mal wieder irgendeine Manhattan-Variante, oder? Negroni-Variante, oder?
Ja, würde ich sagen, ja.
Wahrscheinlich also viele Zutaten, deswegen hattest du die Hände voll und eine Basisspirituose muss auch drin sein. Also du hast bestimmt mindestens 3 Zutaten. Wenn ich 4.
4 Flaschen stehen. Nee, 5 sogar.
Wow.
Aber das liegt daran, dass ich eigentlich 2 Drinks geplant habe.
Ach so.
Okay. Ernsthaft.
Nee, also es soll Negroni werden. Und dann hatte ich gedacht, wenn ich dann am Ende noch nachschütten möchte vielleicht, dann habe ich aber keinen Wermut mehr, weil, und das kann ich vielleicht mal für den Sneakpot Instagram-Feed fotografieren, ich habe so eine Wermut-Miniatur. Oh, ich sehe gerade, das sind 6 Zähl. Ich dachte, es sind nur 4. Okay, dann reicht das ja doch zum Nachgießen. Das ist ja wunderbar. Miro heißt die Firma. Miro Wermut Rojo. Also offensichtlich Espanol. Spanischer, roter, süßer Wermut. Habe ich noch nie probiert. Miniaturflasche. Insofern eigentlich ideal für so einen typischen Cocktailabend. Du machst sie auf und sie ist auch sofort weg. Aber leider ist der Literpreis bei den Dingern ja immer völlig absurd. Ja. Und daraus mache ich jetzt einfach erstmal mit einer Flasche Sipsmith und Campari einfach erstmal einen klassischen Negroni. Und wenn dann was übrig ist, dann weiß ich nicht, was ich dann mache. Irgendwas anderes. Aber ich habe hier auch noch Noli Prat stehen, weil der eigentliche Plan war, dass ich danach noch einen Martini trinke.
Ja. Oh, das muss ich auch wieder machen.
Ja, sehr gut.
Stefan?
Ja, da bin ich tatsächlich mit dem Noli Prat, mit dem Campari und mit dem Mini-Ding und mit dem Eis, mit dem Glas hierher marschiert. Dann saß ich hier mit euch vorbesprochen, habe ich festgestellt, ich habe den Gin vergessen.
Okay. Bob, ich hole dich nochmal rein. Ich habe mir gerade, wir spielen ja immer das Spiel leer trinken, also nicht Spiel, sondern wir versuchen regelmäßig Flaschen leer zu trinken. Und jetzt habe ich am Wochenende eine Flasche Ginger Ale angebrochen. Jetzt muss ich die natürlich, oder würde die gerne leer trinken, weil Kohlensäure ist ja dann irgendwann auch eher durch. Jetzt muss ich deswegen natürlich eine neue Flasche, nicht natürlich, deswegen muss ich leider jetzt eine Flasche Bourbon aufmachen, damit ich mir dort ein Horse's Neck draus bauen kann. Ist ja nicht so, dass ich noch ein paar Bourbons draußen hätte, aber ich wollte den von Bullet trinken, weil ich den so gerne trinke. Was trinkst du?
Ich trinke Williams Christ Brand. Und zwar von einer Distille hier ganz in der Nähe aus meinem Heimatort. Großostheim, aus der Bachgau-Distille. Und die Flasche, ich glaube nicht, dass ich die heute leer trinken werde, aber ich könnte es, denn die ganze Flasche ist nur 0,2 Liter groß und sie ist noch halb voll. Also könnte ich tatsächlich schaffen.
Und im Mittel? Trinkst du den pur oder trinkst du den als Broken Lamb?
Den trinke ich pur aus 2 Gründen. Einmal, weil ich festgestellt habe, dass Cocktails trinken bei der Aufnahme bei mir echt gefährlich ist, weil ich das dann einfach trinke wie Wasser und dann brutal besoffen bin. Und außerdem befürchte ich, dass das schmerzhaft teuer war, dieses Produkt. Ich weiß nicht, von wem ich es geschenkt bekommen habe. Ich nehme an, von irgendjemand hier aus der Gegend.
Vermutlich. Ja.
Ein sehr feiner Williamskrist.
Sehr schön. Cheers dann.
Cheers. Cheers. Hm, ja, der ist wirklich sehr gut, muss man schon sagen. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, was der gekostet hat.
Kann man sicherlich vielleicht noch
da
mal
ist ja manchmal so,
googeln. Ja, ja.
So wie bei dem Whisky, den wir beim Bob mal getrunken haben, da im Rahmen des Umzugs. Und so probiert haben, sofort so, wow, ist ja richtig geil. Und der Bob irgendwie so erzählt hatte, dass er ihn irgendwo abgestaubt hat, irgendwie beim BCB oder so, keine Ahnung.
Ja.
Und du hattest irgendwie so eine Preisvorstellung davon. Und dann haben wir es halt gegoogelt und die Wahrheit lag halt so weit darüber.
Das war echt?
So, boah, krass. Ja, so irgendwie so. Ja,
es waren so an die 200 Euro oder so.
200 was, ja. Euro, glaube ich, ja. Das war vollkommen irre. Aber es ist auch wirklich ein echt geiles Zeug. Also,
okay, was war denn das?
Naja. Aber manchmal will man es vielleicht gar nicht so genau wissen. Weißt du, wie der heißt, Bob?
Irgendwas Double Rye, also aber oben steht noch was drüber.
Sieht.
Ja, ja, das ist so typisch sehr amerikanische Flasche auch.
Okay.
Ja.
Schon sehr, sehr geil.
Hab's gerade nicht 100% auf der Pfanne, wie der heißt. Ich sehe es vor mir quasi, ich sehe, dass da groß in großen Lettern Double Rye draufsteht, aber da steht noch irgendein Wort drüber und jetzt komme ich nicht drauf.
Irgendwie Western irgendwas? Ich weiß nicht.
Irgend sowas, ja.
Ja. Nun gut, was haben wir als nächstes in der Liste?
Freaks haben wir geschaut. Also, ich weiß nicht, Bob, hast du es auch geguckt oder?
Nee, dazu bin ich nicht gekommen.
Okay.
Ja, erzähl doch mal.
Freaks, deutscher Superheldenfilm, beziehungsweise Mutantenfilm. Also man könnte sagen, es könnte in der Welt von X-Men spielen und eben zu dem Zeitpunkt, wo die Mutanten noch nicht so organisiert sind, sondern erst mal so langsam merken, dass sie diese Kräfte haben, die zum Teil auch unterdrückt werden von irgendeiner wahrscheinlich Regierungsorganisation mit Medikamenten. Also sie werden einfach mit Medikamenten seit ihrer Kindheit, werden die ihrer Kräfte beraubt und merken dann irgendwann so, oh, das ist, geht ja auch anders. Und die haben so die klassischen Mutanten X-Men-Fähigkeiten, also große Kraft oder Unverletzbarkeit oder so ein elektrische Blitze abschießen können.
Wie hat er sich genannt?
Imperator.
Electro-Man! Boah. War echt geil. Voll albern. Aber ein guter Antagonist. Ja, der hat halt schon so ein bisschen auf Magneto, also es war schon eine Magneto-Kopie eigentlich, also auch so von dem, was er von sich gegeben hat, so ungefähr, wir sind die Krone der Schöpfung, wir sind der nächste Schritt, die Menschen, ja, die haben es nicht verdient, weiter zu existieren und wenn sie sich gegen uns stellen, dann werden sie halt ausgerottet, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob wortwörtlich, aber so in der Art und das ist ja eigentlich Ähnliches, was Magneto zum Teil auch von sich gibt oder oft von sich gibt. Und das war schon auch so die Grundproblematik, eben im Endeffekt die gleiche Grundproblematik wie bei X-Men auch. Was mache ich mit solchen Kräften und was macht die Gesellschaft mit mir? Lässt die das zu, dass ich anders bin und wie gliedert die uns ein oder gliedert die uns überhaupt ein oder versucht sie uns klein zu halten? Ja, obwohl wir mehr können und besser sind als die. Also ist exakt, ja, X-Men halt, gell?
Ja.
Nur halt ohne Xavier und Wolverine.
Ja, und nicht so schlau besprochen, fand ich.
Ja, das stimmt.
Also das ist so, also irgendwie so diese Aufmachung, wo wir eben tolle Schauwerte haben, haben wir hier super schlechte Special Effects. Also
ja,
wie die Typen durch die Luft fliegen. Das hätte man mit einem Seil früher besser gemacht. Aber nee, du nimmst halt irgendjemand, der am Computer sitzt und es einfach klein zoomt gefühlt und dann hinten einen Pfosten umknickt. Also, boah, war ja, das schlecht.
Ja, das stimmt.
Also, und auch so gerade Linien, so keine Physik mehr. Also, selbst wenn sie unfassbar viel Kräfte hat, irgendwann kommt die Physik.
Ja, stimmt. Man hatte so das Gefühl, es war so X-Men findet im Tatort statt.
So. Nur weil Wotan Wilke ja. Möhring mitspielt?
Ja, nee, nicht nur, aber auch.
Nina Kunzendorf und irgendwie.
Genau. Ja, stimmt, also mehrere Tatort-Kommissare. nee, aber auch so, es fühlte sich so nach, ja, Sonntagabends um 8 an. So, gell? Nicht, ich gehe ins Kino, schau mir den neuen X-Men an, sondern, ja, das mache ich so, während ich nebenher ein bisschen twittere, Sonntagabends halt, gell?
Ja.
So wie Tatort früher. Aber, also ich muss sagen, ich fand den schon sympathisch irgendwie. Also ich fand den nicht so, der ist ja sehr verrissen worden zum Teil, gell? Hm. Und wenn ich überlege, so an X-Men-Filmen, also ich habe ihn jetzt, habe vor allem gedacht an diese X-Men First Class und diese anderen beiden, die dann noch kamen, also diese Prequels im Endeffekt, weil in dieser Zeit spielt das ja so ein bisschen thematisch, ja in dieser Zeit, wo die sich erst formieren müssen. Und da fand ich, hat er manches sogar richtiger gemacht, als X-Men das getan hat, aber dadurch halt weniger Schauwerte gehabt. Weil das Problem, was du ja hast, wenn du eben noch nicht so einen Kombinationspunkt hast und so ein bisschen deiner Kräfte noch vielleicht noch gar nicht so richtig bewusst bist, da erst erweckt wirst und so, dann eierst du ja erstmal so rum, ne? So wie die Protagonistin hier auch so ein bisschen rumgeeiert ist und dann auch Eheprobleme hat dadurch. Und das ist das, was bei X-Men alles ausgespart wird. Bei X-Men sind die plötzlich alle super mächtig und verhindern die Kuba-Krise, ja, im ersten Film. Und das ist halt, ja, das hat hohe Schauwerte, wenn dann Magneto das U-Boot aus dem Wasser hebt und so. Aber das ist halt eigentlich nicht das, was in so einer, das ist ja eigentlich eine Art Coming of Age, was da erzählt werden müsste. Und das, finde ich, macht der sogar eher richtiger zum Teil.
Ja.
Kannst du nicht, Stefan?
Ja, schon. Aber, also ich hätte da auch noch mehr, also mir fehlten so ein bisschen diese Ausprobierszenen. So.
Ja, dafür hätten wir aber CGI gebraucht.
Ja, also so einen Pfosten ansägen und den einfach mit einem Seil umziehen, das geht schon. Also ernsthaft, dass sie irgendwie mal ein Auto auf die Seite kippt, das konnte man schon in den 50ern, würde ich sagen.
Ich habe gerade in der IMDb die Bilder durchgeguckt und da ist so ein Loch in so einer Häuserwand drin.
Ja, ist gleich
irgendwo in so einem Plattenbau. Das sieht aus, als ob die Wand aus Styropor ist. Das Foto ist echt so.
Ja.
Also wahrscheinlich ist sie aus Styropor, aber
stimmt, auf Highlander-Niveau.
Wenn ich mir jetzt überlege, da ist halt kein Material. Du siehst, das hat halt durchgehend die gleiche Farbe. Also sieht aus wie aus Beton durchgehend gegossene Mauer, aber ohne hier Stahlstreben drin. So baut man ja eigentlich nicht. Ja.
Ja. Okay, also muss ich das jetzt gucken? Nein.
Nee, das musst du nicht gucken. Aber es ist auch, also ich finde, die schlechten Kritiken sind ein bisschen hart. Also ich fand, es war schon nett und brav gemacht und also ich fand nicht, dass das wehtut und auch nicht Fremdscham oder so.
Nee, gar nicht.
Das war eine, ja, so ist halt deutsche X-Men, ja. Die Deutschen sind halt ein bisschen, ja, so wahnsinnig cool sind wir halt nicht, ja. Machen wir uns nichts vor. Das ist halt, so ist halt X-Men, wenn es in Deutschland produziert wird.
Ja, aber wenn du dir dann überlegst, was große Denker in Deutschland für Themen verhandelt haben, man hätte es auch anders verhandeln können. Also,
ja, natürlich. Ich meine jetzt vom Klischee her.
Dass es nicht geiler aussieht, okay, geschenkt. Dass die irgendwie nicht cooler sind, geschenkt. Aber dass du das dann nicht klüger verhandeln kannst. Also das ist das, was ich so schade fand, dass die eben nicht.
Ist das im deutschen Film so Thema, das klug verhandeln? Auch schon lange nicht mehr, oder?
Nee, dass so ein Thema umfassend besprochen wird, nicht, aber du bist ja gekommen von die Deutschen. Und wir haben ja dann doch den einen oder anderen durchaus nicht nur örtlich bekannten Denker.
Ja gut, aber das ist ja nicht in unserem Jahrhundert stattfindend, gell? Also woran ich eher gedacht habe, mehr an so ein Klischee der Deutschen. Ja? Also mehr, ich habe neulich Community weitergeschaut und da sind gerade so ein paar Folgen, wo eben die Deutschen auftauchen. Der Bob wird wissen, auf was ich anspiele. Das sind so drei Deutsche, also eine dreiköpfige deutsche Lerngruppe, die halt so ganz, ganz üble Klischee-Deutsche sind und auch nicht so richtig cool. Und an die dachte ich da so, ja, okay, wenn die jetzt X-Men drehen würden, dann würde es eben eventuell eher so aussehen.
Ja. Solange Arbeit nicht am Skript mitschreiben darf, würde das so aussehen.
Ja, bitte. Bitte, bitte. Nee, aber Community besprechen wir in ein paar Wochen, denke ich, wenn ich durch bin. Ich bin jetzt in der vierten Staffel.
Sehr gut.
Okay, sehr schön. Möchtest du Punkte geben oder lassen wir das einfach mal so offen stehen?
Nö, das kann man offen stehen lassen. Also ich fand, das tat nicht weh. War nett. Ich meine, es ist halt die Frage, ob X-Men nett sein soll. Gell? Das ist halt, kann man drüber streiten.
Ist halt was ganz anderes als jetzt ein X-Men oder so.
Es war halt reduzierter. Und ich finde, das hat schon auch seinen Wert, weil es dann mehr auf die Person geht. Gell? Also ja. Gerade die Person der Protagonistin, das fand ich nicht so schlecht. Also dass das eben, ja, Familienprobleme dann noch thematisiert werden. Das finde ich passt da schon rein, gell? Weil bei X-Men, ja, die werden dann abgeholt und wohnen dann in der Schule und dann ist so ein Problem mit den Muggles ist dann, oder wie die bei X-Men halt heißen, besteht dann halt nicht mehr, gell?
Mhm.
Und das fand ich hier schon, fand ich eigentlich gut. Also, ich fand das nicht so schlecht. Ich fand den Film war, kann man schon gucken.
Ja.
Doch.
Gut. Freaks, eher schauen. Als nächstes hast du...
Kann man
du
viel mehr gucken als andere Superheldenfilme. Ich mache ja. Überleitung.
Boah, du bist halt echt der Überleitungskönig. Möchtest du bei uns anfangen? Wir können noch jemanden brauchen.
Und es gibt nämlich Überleitungen, die sind irgendwie... Superheldenfilme. Andersrum. Manche Überleitungen sind ziemlich in der Brechstange und so sind auch manche Superheldenfilme. Wie zum Beispiel Venom.
Er kann es doch.
Bam.
Da schneiden wir so zusammen, dass das Venom klingt, als hättest du das aus einem Guss und so. Ja, Venom. Ich habe nur irgend so ein Foto gesehen mit so einem riesigen Mundkopf.
Eine Fratze.
Typen.
Genau. Also, Venom ist eine Marvel-Superheld. Wenn mich nicht alles täuscht, ist der so wie Deadpool, so zweite Liga. Marvel, gell? Es gibt doch so eine erste Reihe von Marvel-Helden und dann so welche, die so auch einen Film kriegen, aber worüber Deadpool ja im so auf der Meta-Ebene so gern so ein bisschen philosophiert. Also
zweite Liga ohne Relegation.
So in der Art, genau. Und gespielt von Tom Hardy und
schon mal gut.
Der spielt
eigentlich.
Der spielt einen einen Enthüllungsjournalisten. Und
Journalisten gab es da doch schon mal, ja.
Ja, genau, Spider-Man. Und die Welt wird sehr stark dominiert von einem Raumfahrtprogramm, was von einem reichen Sack betrieben wird. Dem geht es aber vor allem um Biotechnologie, also der holt Aliens auf die Erde. Und diese Aliens sind Symbionten und wollen Symbiosen eingehen mit Lebewesen oder Lebewesen auffressen, je nachdem, was halt gerade anliegt.
Mhm.
Und der Tom Hardy forscht halt oder ermittelt halt in diesem, wie nennt man das bei Journalisten, weder ermitteln noch forschen, schnüffelt herum. Recherchiert, genau. In diesem Labor und wird halt infiziert von so einem Alien, beziehungsweise bekommt so einen Symbionten und flüchtet mit dem und verträgt den auch. Und die gehen halt eine Symbiose ein und das führt dazu, dass er dann so Superkräfte hat und aber keine volle Kontrolle über die hat. Ja? Also dieses fratzengesichtige Alien, was du gesehen hast auf dem Bild,
mhm.
Das bricht dann halt auch manchmal so aus ihm raus und übernimmt die Kontrolle, ja, und beißt dann irgendwelchen Gegnern den Kopf ab und oder springt groß rum oder klettert auf ein Hochhaus, obwohl Tom Hardy eigentlich Höhenangst hat. Ja, alles schöne Idee, so, weil eben innerer Konflikt und so, alles gut. Und natürlich auch äußerer Konflikt, klar. Ja, das große Problem, was ich mit dem Film habe, ist, dass das zu so einem Buddy-Movie verkommt. Denn der Alien-Symbiont redet auch mit ihm, mit so einer ganz tiefen Stimme. Die tiefe Stimme ist auch das Einzige, was nicht menschlich ist. Alles, was er sagt und wie er es sagt, ist total menschlich, als würde er schon seit Jahrzehnten in genau dieser Generation von Menschen leben. Also der plaudert halt so mit ihm, ja. Also wie es auch überhaupt nicht passt zu so einem extremen Menschenfresser-Alien, was gerade auf die Erde gekommen ist. Also er kann, so ähnlich wie Bob neulich das Problem hatte mit dem Terminator, ja, der kann dieses Wissen gar nicht haben. Also außer, dass er eben das Gehirn von seinem Wirt ausliest, ja, von mir aus. Aber der sagt dann so Sachen wie gern geschehen oder oder reißt so Witze oder ja, plaudert so rum, so benutzt so Floskeln, die Menschen benutzen. Wo ich mir denke, so, warum sollte so ein Prädatoren-Alien so reden? Das ist totaler Blödsinn. Also wirklich ärgerlich doof, weil es eben, man hört da so, ja, okay, das ist halt so ein Buddy-Movie, gell? Das ist halt so, nur dass halt jetzt der Buddy in ihm selbst ist. Das ist der einzige Unterschied, aber es ist auch ein Mensch,
der mit ihm redet. Das gab's doch auch schon, oder?
Ja, bestimmt.
Ja, okay.
Also hat mich komplett rausgerissen. Egal, ob auf Englisch oder auf Deutsch, ich habe beides probiert.
Also er benutzt ihn dann auch nicht so als Waffe oder sowas? So,
doch,
hier,
doch.
Jetzt kämpft so oder so.
Ja, doch, zum Teil schon. Zum Teil schon. Aber ja, also dieses Gequatsche, die sollten einfach weniger reden in dem Film. Das wäre besser. Ja, oder kommentiert dann auch so Sachen, ja? Er versucht dann irgendwie eine Frau anzubaggern oder beziehungsweise seine Ex- Freundin, Verlobte, gespielt von Michelle Williams. Und der Alien gibt ihm dann irgendwie so dumme Ratschläge oder so. Ja, wo ich denke so,
aber
was weiß denn bitte ein Alien über menschliche Paarungsverhalten? Ja, halt doch deine Fresse, Alien. Also.
Aber also passende Tipps. Es wäre ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich das Alien dann irgendwelche Alien-Paarungstipps sagen. Also,
nee,
ja, beiß hier in den Hintern oder so. Also, weißt du, so machen wir das auf unserem Planeten.
Wie so ein menschlicher Kumpel. So.
Schade.
Ja, genau. Das ist furchtbar. Furchtbar. Das ist, weil es verliert dann halt alles Alienhafte. Oh, nee, also und wird immer schlimmer gegen Ende. Also am Ende ist es wirklich nur noch so ein Buddy-Movie. Und ich denke so, nee, Leute.
Auch klamaukig.
Ihr habt euren eigenen Film nicht kapiert. Ja, genau. Und klamaukig auch. Schrecklich.
Großartig. Ja, dann weg damit, oder?
Nee, genau, weg damit, ja.
Stefan hat es offensichtlich im Hintergrund, hat man es eben gehört, schon richtig gemacht und trinkt weiter.
Ja,
Kork.
Gibt ja nichts zu sagen, wenn hier so. Machst du jetzt Martini oder machst du weiter Negronis?
Ich habe hier im ersten Kork gespielt.
Negroni.
Ach so.
Nee, meine haben, der Sipsmith hat auch so ein Ding.
Gieß mir noch ein bisschen Billy ein.
Der macht nur Fump.
Meiner macht hier Quietschgeräusche und dann so ein Bliep. Das fand ich schon ein bisschen traurig. Aber es ist halt, wenn die Flasche noch ganz voll ist. Okay.
Von meinem VJOP nicht behaupten.
Bisschen mehr actionlastig wird's. Hoffe ich vielleicht. Babysitter Killer Queen.
Oh.
Killer Queen. Entschuldigung, ich bin hier schon im Musik. Hat das irgendwas mit
Der Killer Queen kommt auch vor als im Soundtrack. Macht total Spaß an der Stelle, wo es kommt.
Okay.
Aber zu Beginn. Also, The Babysitter ist ein Netflix-Film von vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob ich den besprochen habe damals. Das war so.
Wo er sich unterm Haus versteckt und dann gibt's Explosionen.
Ja, genau.
Ja, doch, den
habe ich schon. Habe ich doch besprochen, okay. Also, so ein Slasher war das im Endeffekt. Ein Junge findet heraus, dass seine Babysitterin, so eine heiße Blondine, irgendeinen Teufelskult machen will und deswegen weil er noch unschuldig ist, sein Blut braucht. Und und das sind noch so ein paar andere Akteure, die dann er, gegen die er sich dann nach und nach verteidigen muss und die dann, Entschuldigung, zu Tode kommen. Ja, und jetzt sind wir irgendwie, ich glaube, 3 Jahre weiter oder so. Oder 2 Jahre weiter, ich weiß nicht. Also er ist jetzt so ein Teenie. Und im ersten Teil hatte er auch irgendwie so ein Nachbarsmädchen, das er auch geküsst hat, glaube ich, so, dass er verliebt war und die war die einzige, die ihm geglaubt hat. Und mit der macht er jetzt so einen Ausflug irgendwo in so eine Bucht oder so und stellt sich raus, jetzt hat sie irgendwie vor, einen Teufelskult zu machen. Also sie übernimmt jetzt den Part dieser heißen Blondine. Und dann wird das Ganze einfach wieder zu einem Teenie-Slasher, allerdings mit den gleichen Akteuren wie im ersten Teil. Die sind nämlich wiederbelebt durch irgendeinen Teufelskult. Das finde ich ist auch einer der großen Unterschiede. Der erste Film war nämlich so, hat es so ein bisschen offen gelassen, ob das inwieweit das übersinnlich ist oder ob es einfach nur Verbrechen ist. Das jetzt ist ganz klar so Mystery, gell? So übersinnlich, horrormäßig mit Dämonen und sowas. Ja, das sind jetzt alles Dämonen, die dann auch zum Teil ein bisschen wie in Final Destination so kreativ getötet werden. Und ja, ein bisschen Spaß ist dabei, ein bisschen eine Erotik wäre zu viel gesagt. Ein bisschen Romantik und ja, und halt so Teenie-Slasher-Action. Nicht ganz modern, schon ein bisschen 90er, aber kann man schon auch anschauen. Und Killer Queen von Queen kommt vor, sehr schön. Aber brauchen wir jetzt nicht zwingend. Also,
ist das jetzt irgendwie so ein Rückkehr von diesem Motiv Satanic Panic, so war doch so, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, so in unserer Kindheit oder so, war das so ein Thema irgendwie, dass ständig Zeitungsberichte waren, dass irgendwie Satanisten irgendwie an irgendwelchen Schulen oder was weiß ich was oder und dann hatten immer alle Angst, dass die Kinder verführt werden von irgendwelchen Satanistenkulten und so.
Ja, das stimmt.
Wahlweise das oder Sekten. Und heutzutage haben wir das Internet, da brauchen wir das alles nicht mehr, jetzt haben wir genügend andere Probleme. Aber
oh fuck, über damals Sekten muss ich auch gleich noch reden.
Okay.
Oh, habe ich im Ding.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Filme so eine Neuauflage von diesem Satanisten-Thema so sind. Kann das, oder interpretiere ich da in die zwei ja, Netflix-Produktions-
Aber es ist schon sehr Comedy-mäßig, gell?
Okay.
Also schon spaßig-mäßig gemeint. Also ernst nehmen kann man das nicht.
Okay.
Okay.
Sekten. Was ist mit Sekten?
Was wolltest du noch?
Wie ist los?
Aber das ist jetzt eigentlich ein bisschen zu früh. Was passt jetzt rein? Ich höre den Sekta-Podcast.
Ja.
Den Griff, glaube ich, gell?
Ja.
Nee. Meist mit Freude. Und habe jetzt die Folgen.
Stefan, irgendwas.
Meisen, irgendwas.
Ja.
Meisenhöfer? Nee, weiß nicht. Habe jetzt die Folgen zum Thema Jehovas Zeugen gehört. Da hat er 3 Folgen im Endeffekt gemacht. Und bin, ich weiß nicht, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich verstehe jetzt Handmaid's Tale viel besser. Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass das Zeugen Jehovas behandelt oder also dass das Thema da ist. Nur eben weitergedreht. Dystopisch mit eben noch dieser dystopischen Geschichte mit der Unfruchtbarkeit. Aber es ist unheimlich viele Versatzstücke, Grundsätze, also Rolle der Frau, bis hin zu Namen, ja, also diese Gilead-Geschichte, das gibt's halt bei den Zeugen Jehovas auch. Und der Gründer von Zeugen Jehovas heißt ganz ähnlich wie unser einer Antagonist. Und noch so ein paar kleinere Sachen, wo ich dachte, das ist ja exakt 1:1. Also das war mir nicht so klar, dass das, ich dachte einfach, dass es so allgemein irgendeine christliche Fanatiker-Strömung behandelt, aber das meiner Meinung nach behandelt das tatsächlich die Zeugen Jehovas.
Okay.
Ich, ja, Ich muss dem mal noch ein bisschen nachgehen, beziehungsweise ich werde mal den wie heißt der Stefan?
Fabian.
Mal drauf ansprechen.
Meisenhölder.
Ach, Fabian, du hast recht, ja. Werde ich mal drauf ansprechen, was er dazu denkt, ob er Handmaid's Tale gesehen hat.
Vielleicht sollten wir das mal schauen.
Ja.
Ja, und Sektor, finde ich, kann man schon gut empfehlen.
Also ja, finde ich auch.
Alle Menschen, die sich ein bisschen dafür interessieren, so über, er nennt es ja immer Sekten, religiöse Sondergemeinschaften. Ein bisschen eine schöne Formulierung, finde. Und
was ich eben jetzt bei den Zeugen Jehovas wieder gemerkt habe, es gibt halt viele, oder bei Mormonen auch, viele religiöse Sondergemeinschaften, wo man so ein bisschen Wissen hat, aber so für mich eigentlich relevantes Wissen mir noch fehlt.
Ja.
Was es dann zum Teil halt völlig abdreht. Ja? Also was natürlich auch dazu führt, dass man es in der Allgemeinheit oft so verharmlost. Also gerade die Zeugen Jehovas, ja, also oder auch die Mormonen. Wir sehen halt von denen zum Teil so wenig, dass man es zum Teil dann eben auch verharmlost. An Dingen, wo ich gar nicht finde, dass man es verharmlosen sollte.
Ja, das, nee, das doch, bringt er halt richtig gut auf den Punkt und super recherchiert. Ja. Und ich finde, freue mich jedes Mal, wenn er seine E-Mail-Adresse vorliest. Guru etc. Das finde ich so lustig.
Zum Teil muss ich sagen, ist er mir, aber gut, ich bin halt auch Atheist, ist er mir ein bisschen zu fair sogar mit den Sondergemeinschaften. Aber gut, er ist halt, ist er nicht sogar Religionslehrer oder so?
Nee, der evangelischer Theologe. Evangelischer, ja, genau, der Pfarrer.
Oder arbeitet auf jeden Fall für die Kirche, gell?
Ja.
Oder für die Protestanten.
Bei uns.
Ja.
Für eine dieser Sondergemeinschaften.
Genau, und deswegen ist er halt schon zum Teil sehr fair, wo ich mir denke, so, ja, er könnte jetzt schon auch früher noch sagen, dass es halt Quatsch ist, aber, ja gut, ja, das ist halt, ist halt seine Art, das so zu machen, weil er
nicht
halt
sein Quatsch.
Einen quatschigeren, genau, weil es ein Quatsch, weil er aus einer quatschigeren, aus einem anderen Quatsch kommt, den er natürlich dann auch damit abwerten würde. Das ist für uns natürlich einfacher, das alles als Quatsch zu bezeichnen.
Nun denn, sekta.fm,
ja.
Empfehlen wir das mal an der Stelle.
Ja, wirklich gut gemacht.
Habt ihr im Alltag Kontakt mit Zeugen Jehovas?
Also,
oder anderen
in meiner Kindheit, Zeugen Jehovas waren hier immer ein Thema bei uns. Also ich hatte eigentlich fast, also in der Grundschule, sowohl ich als auch meine Schwester und die auch, glaube ich, in der höheren Schule, hatten wir immer Zeugen Jehovas in der Klasse. Das heißt, in gewisser Weise Kontakt hatten wir zu denen, ja. Und so von der Straße und von der Haustür kennen wir das schon. Also das ist so war die Sekte, die bei uns, also eigentlich so die einzige Sekte, die bei uns zu sehen war. Ja, also wir haben hier keine Mormonen und Hare Krishnas oder irgendwie sowas. Also bei uns war das eigentlich fast synonym mit Sektenerfahrung machen als Kind und als Jugendlicher. Zeugen Jehovas. Ihr habt Mormonen in Hofheim, Stefan, gell?
Ja, bei meiner,
also da habe ich mal welche gesehen.
Tante hat früher gegenüber, haben da so, ich weiß nicht, ob das Mormonen sind, die mit so einem Namensschild rumlaufen und alle Leute freundlich belabern.
Ja, das waren Mormonen.
Ja, genau. Aber die haben wohl, also vermuten viele, die explizite Ansage gehabt, nicht in der Nachbarschaft zu missionieren, um sich da nicht zu verderben. Das heißt, die haben einen nie angequatscht, nur freundlich gegrüßt und ja, also wenn da Menschen in meiner Nähe wohnen, dann kann ich die auch grüßen, so. Und
also ich habe
mehr Kontakt nicht zu denen.
Ich habe ehrlich gesagt wenig Problem damit, mich mit denen auch zu befassen. Also ich muss sagen, es haben vor vielleicht einem Jahr oder so kamen hier mal Zeugen Jehovas und haben eben geklingelt und haben mich versucht, in ein Gespräch zu verwickeln, und ich lasse mich da eigentlich ganz gerne verwickeln, weil ich finde das gar nicht so uninteressant, weil es halt für mich so abstrus kraus ist, also dass ich da nicht in der Gefahr mich sehe, mich da irgendwie bekehren zu lassen. Und ich bin halt durch meine Herkunft, durch meine Bildung, ist es halt schon so, dass ich mit denen dann auch halbwegs gleichwertig reden kann, ja. Also ich kann auch irgendwelche Bibelzitate anbringen, die passen dann halt zum Teil nicht zu dem, was sie gerade sagen wollen. Aber, also ich fand das sehr lustig, als die neulich mal da war. Also, und die haben das aber, glaube ich, missverstanden. Die dachten, dass ich ein zukünftiges, mögliches Opfer bin und kam dann irgendwie eine Woche später wieder. Und da sind sie an die Theresa geraten und die hat sie ziemlich barsch weggeschickt. Schade. Ich glaube, sie kommen nicht wieder.
Ja.
Ich hatte mal eine Arbeitskollegin, die da Mitglied ist oder da ist schon, also ja. Ich hatte immer das Gefühl, also ich hatte es von meiner Seite das Thema immer vermieden. Und sie hat es auch nie irgendwie in diesem Berufskontext irgendwie mit reingemischt, was es einfach gemacht hat, einfach zusammen ganz normal miteinander zu interagieren und das Thema einfach beiseite zu schieben. Ein, zweimal vielleicht irgendwie bei einer Kaffeetasse in der Küche oder so ist dann so, dass man, hat man mal so ein bisschen das angeteasert, aber ich fand das immer so, das gehört nicht in diesen professionellen Kontext und man will dieses professionelle Verhältnis nicht mit irgendwie mit solchen Diskussionen belasten, weil es wäre natürlich am Ende darauf rausgelaufen, dass ich irgendwie die Position vertreten hätte, dass das alles ganz großer Unfug ist, an was sie da glaubt, und das will man ja auch niemandem so ins Gesicht sagen, mit dem man zusammenarbeiten muss.
Ich musste nämlich mit einer Kollegin über Homöopathie reden.
Ja, das wäre das, so. Ja.
Wär das nächste Thema. Mit mir darüber nicht. Wieso denn? Das hilft.
Ja, genau.
Das hilft nicht, sogar bei Tieren.
Werden wir das keine Freunde mehr.
Quatsch.
Ja, ja, genau.
Also gut, Bob, bei dir ist es dann schon so, die versuchen das ja dann meist relativ schnell abzuchecken, wo du so herkommst und was, ja, wie gefährdet du bist für sowas. Und wenn du dann eben sagst, ja, ich bin nicht getauft und hab damit nichts zu tun, hab noch nie geglaubt, dann sind die meistens ziemlich schnell fertig mit dir. Also wenn du sagst, ja, nee, ich bin, nee, gehört, ja, katholische Kirche, ja, klar, oder Protestant, ja, ist, so, dann
du legst erstmal so einen Köder aus und lockst sie so rein und ziehst
genau.
sie an
ja, genau.
und dann machst du sie alle. Ja. Ich verstehe, irgendwie gemein. Ich muss immer um mal den Film-Content hier wieder reinzubringen, das finde ich ist eine der besten Szenen aus Papa Ante Portas, wenn bei Loriot diese Weltuntergangsleute vorbeikommen. Und habt ihr die Szene vor Augen?
Ich habe Papa Ante Portas gesehen, da bin ich noch aktiv geschwommen und das habe ich mit 13 aufgehört oder 14.
Dann solltest du den dringend bitte mal
aber
wieder gucken.
Aber damals im Kino, hey!
Also bitte Papa Ante Portas und Ödipussy. Und Ödipussy beide bitte nochmal gucken. Geht auch raus an alle Hörer und Hörerinnen dieser Aufruf. Und da ist diese Szene drin, wo er eben dann ein bisschen überforderter, frühpensionierter Herr, der dann eben von Loriot gespielt, diese Weltuntergangssektenleute bei sich zu Hause hat, und seine Frau ist da viel erfahrener, die würde, so wie die Theresa, die würde die einfach vom Hof jagen. Ja, genau. Und er bittet die dann aber rein und die quatschen ihn voll. Und,
ja, genau.
Und er bestellt irgendwelche Wurzelbürsten wegen des bevorstehenden Weltuntergangs. Und seine Frau kommt dann irgendwann wieder und fragt ihn, ob er irgendwas da sowieso, und das sind Herr sowieso und Frau sowieso, sie sind wegen des bevorstehenden Weltuntergangs hier.
Also ich glaube, wenn die an mich geraten, wäre ich jetzt auch reingebeten, weil das ist also.
Naja, jedenfalls fragt sie ihn dann irgendwann, du hast doch aber nichts bestellt, du hast doch nichts unterschrieben. Und er, nein, das wird alles abgebucht.
Das ist auch stark.
Und das ist einfach Loriot in der Essenz so destilliert in dieser Szene, die könnte ich 100 Mal hintereinander gucken. Das ist sehr, 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 sehr gut. Ja,
empfohlen sei hier auch das Lied Der Wachturm von der deutschen Thrash-Metal-Band Sodom, wenn ich das was sagt.
Du hast, glaube ich, du hast sie schon mehrfach erwähnt hier im Podcast.
Ja, die haben einfach wahrscheinlich genau in diesem, wahrscheinlich genau dieses Thema, oder?
Das weiß ich nicht
der
mehr,
behandelt
ich
da
weiß,
auch,
dass du Sodom schon öfter
der behandelt auch genau dieses ja, diesen Vorfall, dass zwei Zeugen Jehovas an der Tür stehen. Und er bittet sie dann rein und überredet sie zu einem flotten Dreier. Das ist so in Kurzform.
Ja, genau. Das, was man eigentlich mit den...
Sieht euch aus. Genau. Ja. Und wir machen flotten Dreier, ja.
Ich habe jetzt völlig uninspiriert übrigens noch einen zweiten Negroni gemacht.
Ach, sehr gut.
Ich habe meinen zweiten Hot Snack schon fertig. Wir müssen mal hier weitermachen, sonst.
Das war aber jetzt eben auch. War das Absicht oder? Nee, gerade eben. Deine Antwort? Das war ein perfektes Loriot-Zitat. Das ist der. Ach.
Was denn?
Ach.
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 Das ist Loriot auch schon wieder in Essenz.
Ja, das stimmt.
Ach nee, das war, die kommen, nee, die kommen nicht rein, sollen sich gleich ausziehen, sondern dann später, wenn sie drin sind, dann sagt er, hört mal Mädels, ich schlag euch was vor, denn der Quatsch geht mir ziemlich auf die Eier. Wir trinken erstmal einen, ihr zieht euch aus und wir machen flotten Dreier. Verdammt, kann ich das noch auswendig?
Ja. Also, was man hier alles im Sneakpot lernt. Loriot, Thrash Metal, alles da. Wir müssen wieder zurückkommen zum beschaulichen Filme schauen. Christoph, du hast die Tragikomödie Das bescheuerte Herz geschaut.
Dieses bescheuerte Herz, glaube ich.
Ja. Was habe ich? Mir ist das, ja. Ich habe zwei, aus einer mir, ich habe schon 15 CL Bourbon drin. Mir ist alles egal.
Dieses bescheuerte Herz mit
Elias Mbarek.
Gott,
ich habe Angst vor dem Ende der Sendung. Da kommen noch 7 Themen. Fünf.
Wirklich? Nee, wir sind noch ziemlich weit. Wir hetzen doch hier durch, der Wahnsinn.
Wir haben noch 5 Themen auf
der Liste. Oh Gott. Elias Mbarek spielt einen reichen Sohn, der, warum eigentlich? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwie auch so zur Bestrafung für irgendwelche Vergehen, ja. Muss, genau, er hat den Porsche in den Pool gesetzt und so, ja, das Übliche halt, gell? Und muss jetzt in einem Hospiz arbeiten. Kinderhospiz. Und trifft da auf einen Jungen, der irgendeine fiese Krankheit hat, bei der ihm praktisch alle Organe versagen. Und da eben unter anderem eben auch das Herz, und dann kriegt er so epileptische Anfälle und muss dauernd beatmet werden und weiß der Teufel. Auf jeden Fall freundet er sich mit dem an und versucht ihn eben dann so ein bisschen aus seinem Kokon zu holen und wohnt dann bei dem, weil er zu Hause auch rausgeflogen ist und bei dem und seiner seltsamen Mutter, was heißt seltsam, die ist halt auch gezeichnet von dem kranken Kind halt und ja, alles gut und schön, kommt uns ziemlich bekannt vor, denn ist im Endeffekt die deutsche Version von Ziemlich beste Freunde, wenn man so will. Ah. Ich weiß nicht, vielleicht übertreibe ich das in letzter Zeit ein bisschen, aber ich habe so das Gefühl, ich schaue nur noch Versionen von Filmen, von anderen Filmen. Es kommt mir wirklich so, es ist alles,
du hast halt
alles schon mal da gewesen.
Du hast dann auch schon den einen oder anderen Film geschaut. Und da ist
ja, aber das hatte ich ja vor einem halben Jahr auch schon. Aber in letzter Zeit kommt es mir krass vor. Also so, weißt du, vorhin diese X-Men-Geschichte, jetzt das ist halt Ziemlich beste Freunde, nur halt nicht so ganz klug gemacht. Ich glaube, es ist auch wieder nach einer wahren Begebenheit, ja. Von daher kann man eben nicht sagen, es ist nicht klug gemacht. Aber Elias Mbarek spielt brav und okay. Der Schauspieler, der den Jungen spielt, ist ein katastrophal schlechter Schauspieler, also
schade.
Wirklich furchtbar, wie das halt oft bei Kinderschauspielern leider der Fall ist. Das ist eben bei Ziemlich beste Freunde besser, da kannst du halt einen gestandenen Schauspieler, einen Erwachsenen nehmen, ja. Also es ist wirklich furchtbar, die Mutter ist grenzwertig, aber der Junge ist so schlimm, so übertrieben, so furchtbar, es ist wirklich furchtbar, also das hat mich komplett rausgebracht aus dem Film, weil ich glaube, sonst war der Film, ja, wie Ziemlich beste Freunde auch, so ganz nett, ganz lustig, ganz berührend, aber diese Schauspielerei, also dieses, das war nicht mal Schultheater, das war grauenhaft. Okay. Nee, next.
Schade. Du.
Ja.
Hechelst ja hier durch, aber ja, dann eben nicht.
Ja, aber also wirklich nicht, ist nicht wert, es zu schauen, ist einfach so. Ja, okay, Setting, zwar nicht neu, aber hätten wir was draus machen können, aber es war einfach so beschissen geschauspielert. Also Elias Mbarek nehme ich da mal raus, ja, der spielt halt sich selbst und es macht er auch okay, aber.
Ja gut, also, der spielt halt immer die gleiche Rolle, also nicht ganz, aber.
Ja, genau, ja.
Ja. Ja.
Aber als der Junge, nee, ganz ehrlich.
Okay.
Don't.
Unser nächstes Thema nennt sich Elektromobilität. Wer von euch ist elektrisch gefahren? Ach.
Fuck, ich nicht. Also ich bin hier, ich habe hier einen Run, hä?
Du läufst es, du musst halt dazu schreiben, wer es gesagt hat.
Ja, tut mir leid.
Ja, können wir mal wechseln.
Aber Filme sind wir schon durch, ja? Haben wir kein Filmthema mehr? Ja.
Sowas nee, von durch. War's. Wieso musst du aufs Klo oder was?
Nee, nee, nee. Also Elektromobilität. Ja, ich habe heute ein Elektroauto gekauft.
Wo? Ja.
Wolltest du das nicht schon vor ein paar Wochen tun?
Ja, wollte ich tun. Wollte ich tun, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurück bin. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Direkt als wir aus dem Urlaub zurückkamen, wir wollten ja diesen Elektro abkaufen, ne?
Genau.
Und dann waren wir nochmal bei einem anderen VW-Händler und fanden das irgendwie, erstens mal war es nicht so richtig ausgegoren, es war keine richtig gute Performance. Und der hat vor allem gesagt, ja, Lieferzeit, der erste hat uns ja gesagt im Mai nächsten Jahres. Und der hat jetzt gesagt, nee, also ein Jahr dauert das auf jeden Fall. Und das klang halt jetzt schon so, okay, wir wissen nicht, wann das Auto überhaupt kommt. Und diese Förderung läuft halt 21, also bis Ende 21, gell? Wenn der Topf überhaupt so groß ist. Und das klang halt jetzt schon so, also hoffentlich kriegen wir es noch 21. Und das war mir dann zu vage, ehrlich gesagt. Und da sind wir dann da raus und sind nach Hause gefahren und gesagt, also
für mich so
überzeugend war das jetzt nicht. Und während wir nach Hause fahren von Aschaffenburg, hat die Theresa schon gegoogelt und hat gemeint so, du, hier steht, dass Mitte August der Twingo elektrisch rauskommt. Nee, wir haben keinen Zoe gekauft, wir haben Twingo gekauft. Oh. Also praktisch den kleinen Bruder vom Zoe. Wir sind dann, ich glaube, ein paar Tage später oder einen Tag später sind wir zu Renault gegangen und die uns schon gesagt haben so, ja, nee, den gibt's noch nicht, der kommt erst und der wird, also erst wenn der bestellbar ist, wissen wir überhaupt irgendwas darüber. Und ich habe gesagt so, ich habe noch nie in einem Twingo gesessen, so, weil das ist halt so klischeehaft, so 90er Jahre Abiturientinnen-Auto.
Meine Gattin will man halt eigentlich nicht fahren. Als wir uns kennengelernt haben.
Ja, klar, gell? So Twingo ist halt so das uncoolste Auto der Welt eigentlich.
Oh, ich weiß nicht, lass sie das nicht hören. Soll. Obwohl
sie Stefan, so, oder? Hat Stefan den genommen und hat ihm die nächste Klippe runtergefahren.
Der hat uns Freundin oft im Stich gelassen. Scheißkarre, echt. Kein Franzosen mehr.
Sag sowas nicht, ich habe jetzt zwei Franzosen. Ja. Also, ich habe das einer Freundin erzählt und hat sie so gemeint, so, du machst da nicht auch solche Wimpern an die Scheinwerfer, oder?
Oh. Ich sag, oh, gute Idee. Oh, das ist ja geil. In Pink.
Ja, mittlerweile hat er ja gar keine runden Augen mehr. So, na gut, auf jeden Fall sind wir zu Renault gegangen. Und
okay, erste Frage, welche Farbe?
Haben, ja.
Orange. Welche Farbe?
Ernsthaft? Orange.
Geil. Oh,
wow. Ja.
Ich mach bei eurer Hochzeit auf die gleich, Farbe.
Warum? Ja, stimmt, eine von den beiden Farben, genau. Wir sind dann, wie gesagt, zu Renault und obwohl die das Erste, was wir uns gesagt haben, wir wissen noch nichts darüber, haben die uns fundierter und besser Auskunft über dieses Auto geben können, als das VW konnte über ihren Up, den es schon gibt. Ja? Also die haben einfach so viel mehr Plan von der Materie. Es war wirklich so, da hat man gesagt, okay, das sind halt die Profis, ja, das ist halt so, das ist das Flaggschiff hier. Die wissen halt, was sie tun, ja, mit ihrem Zoe. Ich meine, wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, ist es halt auch vollkommen krass, gell, der Zoe verglichen mit allen anderen. Und hat dann gesagt, ja, also noch kann man es nicht bestellen, also es wird man irgendwie so Ende August, vielleicht Anfang September wird man das können. Und es wird erstmal nur eine Sonderedition geben, bestellbar, also du kannst es dir nicht zusammenstellen, sondern es gibt so eine Sonderedition, wo dann eben alle möglichen Extras schon drin sind und den gibt es auch nur in zwei Farben, in Weiß oder Orange. Und der wird, und dann haben wir gesagt, ja, und wie sind die Lieferzeiten? Und dann ist er so zerknirscht geworden, hat gemeint so, ja, ob das dieses Jahr noch was wird, kann ich nicht garantieren. Ich so, wie dieses Jahr? Wir waren halt so gewohnt, so, dass es mindestens ein Jahr dauerte. Und der, ja. Und naja, gut, Ende vom Lied, wir waren da heute, weil ich habe letzte Woche angerufen, ich habe den ja jetzt, ja, so alle vier Tage angerufen, ob er jetzt bestellbar ist. Und ja, letzte Woche dann gesagt, ja, ist jetzt bestellbar, wir können kommen. Und ja, dann waren wir heute da. Und der Grund, warum man eben den nicht, da nichts auswählen kann, ist halt, die produzieren halt jetzt einfach wie bekloppt und hauen das Ende des Jahres auf den Markt. Und die werden halt einfach abverkauft. Ne? Und das heißt, es könnte tatsächlich sein, also die das anvisierte Lieferdatum ist die 50. Kalenderwoche. Ja? Also es könnte tatsächlich sein, dass wir dieses Jahr noch ja, das Elektroauto bekommen in Orange, weil weiß wollte ich nicht. Und das Orange sieht
cool aus. Tatsächlich. Hallo, ich fahre ein weißes Auto.
Du fährst ein Auto?
Der Fiat, ja, ist ein weißes Auto.
Du fährst ein Fiat? Ach so, du fährst ein Fiat? Ja, von seiner Mutter.
Ach so.
Meine Mutter benutzt ihn ja nicht
der
mehr.
Dauert ist dir, es,
der ist jetzt schon seit über einem, fast einem Jahr bei mir, ja. Okay. Was ich sagen wollte, das machen ja viele Hersteller jetzt so, dass sie diese Erst-Edition so fix produzieren quasi in drei Farben oder in dem Fall in zwei Farben und dann knallen sie die so raus und dann ist das halt easy, weil kannst du halt auf Vorrat produzieren, machen die japanischen und koreanischen Hersteller ja schon seit Jahren, dass sie halt nicht, gerade bei den asiatischen Herstellern war das immer so ein Thema für diese langen Exportwege. Bestellst du so ein Auto und dann muss das irgendwo am anderen Ende der Welt gefertigt werden und irgendwie dann hierher exportiert werden und dann fertigen die nur so und so viel 1000 Rechtslenker und Linkslenker und keine Ahnung, europäische Version, amerikanische Version etc. Dann würde das ewige Lieferzeiten geben. Also gibt's halt einfach immer 5 Varianten und gib ihm, kann man alle auf ein Schiff tun, verteilt sich dann schon an die Kunden. Und VW macht's ja gerade genauso mit dem ID3, mit dieser First Edition.
Halt nicht.
Autos nur also, so verkauft.
Ja, es hat sich die deutsche Industrie schon, die deutsche Autoindustrie schon ganz clever zurechtgelegt, dass da bei BMW oder Audi oder Mercedes die Aufpreislisten halt irgendwie so dick sind wie ein Buch. Und du dann halt die dunklen Fußmatten und die Carbon-Außenspiegel nicht ohne das Sonnendach haben kannst, weil ist ja klar, hängt ja zusammen, weiß man.
Aber wenn VW dann halt jetzt den Ab irgendwie Lieferzeiten von über einem Jahr hat, dann das wird halt in die Hose gehen, weil ich bin der Meinung, der Twingo, der wird halt jetzt den Markt schwemmen, ja, weil Renault kann halt E-Autos verkaufen. Am Ende wird halt keiner mehr einen abfahren. Also was soll das? Warum sollte ich denn einen abkaufen, wenn der dann irgendwie Ende 2021 kommt und ich nicht mal sicher bin, ob ich die Förderung noch bekomme und jetzt einen Twingo kaufen kann für den gleichen Preis, der voll ausgestattet ist. Ja, genau. Also jetzt richtig krass voll ausgestattet.
Du willst ja jetzt ein Auto haben.
Ja. Ja, bei der einen Variante zitterst du, ob du die Förderung noch kriegst. Und hier hast du die Chance, dass du die 16% Mehrwertsteuer noch mitnimmst.
Ja, genau.
Also, das ist so auf der ganz anderen Seite. Ja, das sind nochmal 1000 Euro oder keine Ahnung.
600 Euro, ja. Genau, Winterreifen geschenkt dadurch. Also, Leute, ihr habt es nicht kapiert, ja. Das ist so, warum hat das Renault kapiert und VW nicht? Das verstehe ich halt nicht.
Ja, das ist krass.
Tja.
Fahr jetzt
aber zwei Franzosen. Tatsächlich ist die das Bestellbuch bei den VW-Konzern Drillingen voll bis oben hin. Also ich glaube, das Problem haben sie gerade nicht, dass du jetzt nicht noch bestellt hast. Genügend andere haben.
Ist nicht mehr Drilling. Skoda und Mi kann man schon nicht mehr bestellen. Also die sind schon völlig ausverkauft.
Ja, das meinte ich mit. Die Bestellbücher sind knallvoll. Ja, insofern.
Ja gut, aber
sie ich meine, vielleicht
mehr noch verkaufen. Also ist halt.
Ja.
Kümmert euch halt richtig drum. Und natürlich, wenn du jedes Mal die Maschine neu einstellen musst, damit du irgendwie jetzt wieder das Sonderzubehör extra und das, wenn du einfach 10.000 Mal das gleiche Auto rausballerst, das geht halt schneller. Also, kann ich erzählen, was du wolltest?
Das würde ich nicht sagen.
Wirklich,
also ich
die Förderung, wenn jetzt die Förderung platzt für die VW-Leute, das ist ja ein PR-Super-GAU.
Genau.
Stell dir vor, alle möglichen Leute haben Apps gekauft, kriegen die im nächsten September und die Förderung läuft nicht mehr. Ja, voll Kack.
Also. Treten die von ihrem Geschäft zurück im Zweifelsfall.
Können sie, glaube ich, nicht.
Nee, das steht ja in den Verträgen drin, dass die Gewährung der BAFA-Prämie nicht innerhalb des Herstellers liegt und dass das dann dein eigenes Risiko ist.
Und das sind halt 6.000 Euro, gell? Also, ja.
Was ich sagen wollte, dass es langsamer ist, die Dinger spezial zusammenzubauen, das Argument kaufe ich nicht so sehr, weil ich habe in meinem alten Job damals durchaus Einblick in Automobillogistik gehabt. Das haben die sehr, sehr gut im Griff, diese unterschiedlichen Varianten auf dem Band in Express zu fertigen, ohne dass das zu Verzögerungen führt. Es ist dann halt die Verteilung über die Händler und diese ganze Bestell...
Okay.
Ja, es ist halt eine Mangelpriorisierung von Elektromobilität in der Vergangenheit gewesen, gell? Du musst jetzt halt, die letzten Jahre waren ja davon geprägt, dass alle Autohersteller, die auf Elektromobilität setzen wollten und sich da nicht rechtzeitig drum gekümmert haben, einfach schlicht und ergreifend ein Problem hatten, an Akkus zu kommen. Du kommst nicht an genug Lithium-Ionen-Zellen. Und die Hersteller, die das rechtzeitig für sich priorisiert haben, Nissan, Renault, Tesla sowieso, die haben halt schon rechtzeitig gesehen, was da kommen wird, haben Verträge geschlossen mit den Herstellern in Fernost, mit LG und mit was weiß ich wem alles.
Genau.
Und haben dafür gesorgt, dass sie genug Kobalt und Lithium und was weiß ich, was man da alles braucht, rankriegen und eben die langfristigen Lieferverträge mit den entsprechenden Volumina abgeschlossen haben. Und denen stehen jetzt die Akkus zur Verfügung und die hauen die Autos raus, wie nichts Gutes. Und die anderen,
das ist wirklich krass.
Ja,
also die Zahlen, halt einfach das ein ist Problem. So heftig. Diese Zoe gegen alle anderen Zahlen, das ist, also da fällst du vollkommen vom Glauben ab. Aber ja, die haben es halt 10 Jahre vorher verstanden. Das ist halt, ja, wie du sagst.
Ja, gegen Tesla haben sie es auch spät verstanden, aber sie haben dann wenigstens reagiert, ne? Also.
Ja, also, dass man nicht unbedingt zu den Ersten gehören muss, okay. Aber wenn man der es früh dann versteht, so, da passiert was und da mitgeht, warum denn nicht? Also, ja, okay. Also, du hast bald ein neues Auto. Ich bin sehr gespannt, was du davon berichten wirst.
Ja, bin sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich war auch die letzten Tage aufgeregt. Ich habe wirklich so, ja, am Dienstag kaufen wir ein Elektroauto. Ich freue mich richtig drauf.
Jetzt haben wir das Erdgasauto nachgekauft. Vielleicht, wer weiß, fahren wir auch bald ein orangefarbenes Auto. Nee, warte, ihr hattet rot, wir haben blau gekauft, jetzt orange. Mal sehen, was wir dann kaufen.
Gelb.
Weiß blau. Diesen Up hätte ich in hellblau gekauft. Das hätte ich gut gefunden.
Ja. Oh, den hätten wir fast gekauft. In München gab es einen in so einem coolen, helleren Blau.
Ja. Ah, nee, der war aber so Azurblau, den du meinst, oder? Der ist auch cool, ja.
Ja, weiß nicht. Also damals, als wir gefunden haben, da habe ich nämlich doch gedacht, so, ja. Geil, da fährst du im Zug nach München, da fährst du auf dem Rückweg bei Thomann vorbei. Geil. Ja, war nichts.
Stimmt, dieser Azurblau ist auch gut. Nee, aber ich meine jetzt der Elektro-Up, der wird in so einem ganz so pastelligen Mintblau verkauft. Das finde ich auch sehr cool, vor allem für Elektroautos eben. Aber egal, dieses Orange ist dieses Orange, was auch der Clio hat, habe ich heute gesehen. Es sieht noch cooler aus als im Internet. Also sieht richtig cool aus. Gefällt mir gut.
Cool.
Ja.
Ich habe mir gerade mal angeguckt. Der hat durchaus noch so diese Twingo-Anmutung. So mit, die Lampen sind zwar nicht mehr ganz rund, aber irgendwie schon noch, ist das noch so das Gesicht.
Ja.
Also da kannst du schon die pinken Wimpern dran kleben. Das geht schon.
Geil, pinke Wimpern auf das orangefarbene Auto.
Auf Orange.
Ach, Hammer.
Das beißt sich ultra hart.
Ja, aber dann werden wir wieder bei unseren Hochzeitsfarben, gell? Pink und Orange.
Ja, ja. Unsere Tochter hat mittlerweile einen Pullover, der pink und orange ist. Den muss ich immer anziehen, wenn wir zu euch fahren. Also das eine Mal, wo er ihr gepasst hat. Jetzt wahrscheinlich schon nicht mehr.
Das eine Mal. Deine hat Tochter Renault mittlerweile für kleine Autos Abstandstempomaten? Bei Zoe gibt es sie nämlich nicht.
Nee, hat nur Tempomat, wenn ich es richtig gedeutet habe heute. Also das war mir wichtig, dass er Bluetooth und Tempomat hat, aber ein Abstandstempomat hat er meines Wissens nicht. Aber haben wir ihn bisher auch nicht gehabt. Also das schaffen wir schon.
Ja, bei dem Kleinen fährst du doch nur so Stadtgeschichten.
Naja, also zu euch werde ich auch mit dem fahren.
Bitte?
Zu euch werde ich damit schon auch fahren.
Ja klar, ich möchte ja sehen, wie der fährt und mal Probefahrt machen dürfen. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir kommen jetzt einfach von der Zoe, weil sie mit Z geschrieben wird, zum C vom Bob, der auch mit Z geschrieben wird. Mir ist jetzt nichts eingefallen, tut mir leid.
Wortmäßige Überleitung. selten so eine schöne Überleitung gehört.
Ja, ja.
Kommen wir zu was
überhaupt nicht, was kommt.
Was vielleicht auch orange werden wird, in Kürze vielleicht dann, wenn das schwarz, dunkelrot, blau, lila weggeht. Ich glaube, ich habe mir heute den kleinen Zeh gebrochen.
Ah, jetzt habe ich's. Echt?
Ich habe heute, also ich habe das vorhin reingeschrieben in die Dings und habe euch nicht gesagt, worum es geht. Das, was mich seit heute ungefähr 12 Uhr mittags beschäftigt, ist die Tatsache, dass ich beim Verlassen meines Badezimmers mit sehr viel Schwung meinen linken kleinen Zeh in den Türrahmen gedrückt, also nicht gedrückt ist das falsche Wort, gehämmert habe. Und
der Klassiker.
der Klassiker, ja, wirklich der Klassiker. Und ich, das passiert mir oft. Ich bleib oft speziell an dem Kinderstuhl meiner Tochter, meiner Großen hängen.
Oh ja, das passiert mir auch gerne.
Weil die haben so ausladende Füße, damit die nicht umkippen können. Sind die unten also, breiter als oben?
Antilop von Dings, von IKEA?
Ach, den meinst du, ja, den haben wir bei meiner Mutter, an dem bin ich auch schon ein paar Mal hängen geblieben. Aber nee, wir haben diese Holzversion hier, wir haben einmal den von Hauk und einmal dieses Original von Stocke.
Ah ja, genau, haben wir auch, ja.
Und an beiden bin ich schon kleben geblieben. Aber jetzt normalerweise so, dann haust du dir den Zeh an und dann denkst du dir so, ouch, das hat wehgetan, geht noch irgendwie und dann ist es 5 Minuten später auch schon wieder vergessen. Das war diesmal nicht so. Ich habe wirklich
also nie am Stuhl oder fast
du bist zusammengebrochen, hast dich am Boden gerollt.
Ja, exakt so. Ich bin da reingezimmert in diesen Türstock und das hat so laut geknackt am Fuß, dass meine Frau, die irgendwie mindestens 4 Meter entfernt war, gesagt hat, das habe ich knacken hören. Und das war also nicht nur so eine innere Wahrnehmung bei mir, sondern man hat das auch außen gehört. Und dann bin ich im Flur zusammengebrochen, also erstmal hier so hingefallen und habe mich da so am Boden gewälzt und habe so Röchelgeräusche von mir gegeben.
Oh Gott, und, echt?
Da bin ich wieder rumgelaufen und dachte mir so, okay, du kannst den Schmerz weglaufen. Und als ich 10 Minuten später diesen Fuß angeguckt habe, ist er einfach blau, rot, schwarz unterlaufen, der kleine, also schwarz ist übertrieben, aber sehr, sehr dunkel unterlaufen. Ja, wie das halt so ist bei kleinen Zehen. Ich meine, jetzt zum Arzt zu gehen ist ja pointless. Also das sowas wird ja nicht eingegipst. Der tapet
dran und gibt dir Corona mit.
Ja. Genau, ja, genau, danke. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich das Ding am liebsten abschrauben würde. Es tut so unfassbar weh. Ja.
Hast du ihn getaped?
Habe ich noch nicht, nee. Weil ich habe auch so eine Fußform, wo die Überlappung meines kleinen Zehs mit dem nächsten Nachbarn echt nur so ein Zentimeter maximal ist. Also ich wüsste gar nicht, wie ich das tapen soll. Das
Tesafilm, zweimal rum, fertig, gut ist.
Tesafilm.
Ja, mein Gott. Das ist nur der kleine Fußzeh, ist jetzt nicht so schön als ob.
Das wäre jedenfalls das dominierende Thema meines heutigen Tages, deshalb muss ich das jetzt hier in die Liste schreiben, auch wenn
hast
ich
du,
das jetzt vielleicht
hast, hast du denn schöne Füße, Bob? Bist du der Meinung, dass du schöne Füße
gibt
hast?
Es, also, gibt es
bist
schöne
du jetzt
Füße?
Entstellt? Oder? Ich habe schöne Füße, ja.
Ich habe deine Füße noch nie so genau betrachtet.
Wir haben vielleicht mal bestimmt schon oft gesehen, aber noch nie beachtet, ne?
Stimmt. Ja.
Also ich glaube, ich hatte
als ich deine Schweine genauer angeguckt habe, Christoph, das war in Lacanau, als du gegen diesen Pfosten gelaufen war. Das war auch nicht so schön.
Also ich glaube, keine meiner Freundin oder Ex-Freundin hatte schönere Füße.
Okay. Also ich habe sehr große Füße. Das ist auch durchaus
lange
was
hast du, gell?
Was Leuten auffällt. Ich habe Schuhgröße 47, 48.
Da kann man schon Kaninchen drin beerdigen in deinen Schuhen.
Damit kann man Waldbrände austreten, ja, das geht. Aber ja, das ist eine Größe unter Kindersarg, glaube ich. Jedenfalls, die schön, weiß ich nicht. Die sind schlank, rank.
Ja, sind die gerade, die Zehen?
Meine Zehen also sind gerade, ja.
Sind die jetzt deutlich weniger gerade als vorher, oder?
Nö, das ist.
Einer nicht.
Nee, das hat, ich glaube, ich habe auch so an ihm rumgetastet, was furchtbar weh tut, aber ich glaube, er ist an sich, ist er in line sozusagen.
Okay.
Das ist schon okay.
Aber so Schuhe tragen und so ist ja nicht so schön, ne?
Homeoffice.
Ja, ich hab heute mit meinem Vater telefoniert und da war dann seine Frau auch dran und meinte irgendwie, ja, hast du offene Schuhe? Und ich so, wozu brauche ich denn offene Schuhe? Naja, wenn du dann rausgehst, ich so, wieso dann rausgehen? Na, du musst doch zur Arbeit. Ja, ja und? Da zieh ich mir ein T-Shirt an wegen der Videokonferenz, das ist aber auch alles.
Genau, Hose brauchst du nicht.
Genau.
Meine Kamera beim Laptop
aufstehen.
Ist im Moment kaputt. Kannst
nur nicht aufstehen beim Videokonferenz.
Meine Kamera ist im Moment kaputt, deswegen sind Videokonferenzen echt auch fast ohne T-Shirt möglich. Ja, ich mache meine Kamera. Ah, nee, die geht nicht. Tut mir leid. Okay.
Tut mir leid. Die denken sich,
ist das bei euch so Social Pressure, dass die Kamera an sein muss? Oder wird das akzeptiert, wenn du die auslässt?
Nee, es wird akzeptiert. Ja, das muss ich euch dann mal nachher erzählen.
Oh, okay.
Nein, nee, ist gar nicht so schlimm. Aber nee.
Also, so, liebe Hörer, die guten Storys kommen
wir
nachher.
Sollen wir dann den Feature für unsere Patreon-Abonnenten draus machen, oder wie ist das?
Nein, auch da nicht.
super.
Nee, also allgemein nicht. Es gibt ein paar, wo es üblich ist, dass man die Kamera anschaltet und wenn sie da nicht geht, geht's halt nicht, dann kann man nichts machen. Ja, sie sind doch bei der IT. Sie sind doch die IT. Bei ihnen muss das doch gehen.
Nee,
kaputt geht auch manchmal kaputt. Nicht. Ja, ich habe ihn jetzt mal neulich wieder neu gestartet. Vielleicht geht's jetzt, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, weil so oft rede ich nicht mit denen.
Ich habe tatsächlich auch zwei Laptops mit identischen Windows 10 Versionen und sogar identischer Hardwarehersteller. Und bei dem einen hängt sich zuverlässig nach einer Stunde oder dreiviertel Stunde Video, bleibt das Bild einfach stehen. Und die kleine Lampe neben der Kamera oben bleibt auch an. Und danach kriegst du auch keine andere App mehr dazu, diese Kamera anzusprechen. Der Treiber hängt sich einfach komplett weg und das war's dann mit Kamera, bis du neu bootest.
Cool.
Und bei dem anderen Computer ist es nicht so. Ist dann noch nie passiert bei dem anderen.
Wie oft bootet ihr eure Arbeitsrechner so? Boah, ich soll aufhören, diesen Bourbon zu trinken, das ist nicht gut.
Also ich boote ziemlich häufig, wenn ich auf eine auf einen Ortstermin gehe, also das praktisch das Büro verlasse mal für 1, 2, 3 Stunden, dann mache ich den Computer aus. Was daran liegt, dass ich einen Computer habe, der extrem schnell hochfährt, also so in Sekunden. Bei meinem Kollegen ist das anders. Dessen Computer brauche ich so 1, 2 Mal am Tag. Den lasse ich in der Regel an, auch über Nacht. Den fahre ich am Freitag dann runter, weil das einfach so nervig ist, wenn ich ihn dann schnell brauche und dann hochfahren muss, 4 Minuten warten muss oder so.
Okay.
Habe ich keinen Bock drauf. Nee, aber mein Computer, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so eine SD-Karte. Das ist auch so, der Rechner ist nur so DIN A5, nicht mal DIN A5 groß und 4 Zentimeter hoch. Also so ein kleiner Block ist das, der unterm Bildschirm steht. Aber ziemlich geil, muss ich sagen.
Mhm.
Und also diese Hochfahrgeschwindigkeit ist wirklich überzeugend.
Nee, ich boote den, wenn er ein Problem hat oder so. Also irgendwas komisch ist, dann wird er mal neu gebootet. Ansonsten wird er einfach nur Standby geschickt und morgens wieder aufgeweckt.
Ja, mache ich eigentlich auch. Also ich hatte mich früher angewöhnt, ihn freitags immer runterzufahren. Ach ja, aber manchmal denke ich nicht dran und dann. Es ist halt schön, wenn du irgendwie so noch ein paar Sachen offen hast und das und hier und da. Aber das Nette ist halt, seitdem wir alle im Homeoffice sind, schicken unsere Kollegen immer übers Wochenende die Updates. Und dann lässt du freitags alles offen, denkst du, ja, am Montag machst du daran weiter und startest halt am Montag den Rechner und dann denkst du so, boah, was war jetzt Freitag nochmal? Welche E-Mail hast du noch offen gehabt, damit du da nochmal reinguckst?
Alles weg, alles neu.
Ja.
Arbeitskollege von mir hatte
es wieder weiß, dann machst du die Mails wieder auf, dann ist wieder Freitag, dann ist wieder, weißt du, Teufelskreislauf.
Ja. Arbeitskollege von mir hatte ein Visual Studio Projekt, also so dort ist .NET C# Entwicklung, das so umfangreich war, dass es irgendwie, ich weiß nicht, Minuten bis, keine Ahnung, zweistellig gebraucht hat, um zu laden. Und das war sein Grund, solange er an diesem Kunden gearbeitet hat, dass er das Visual Studio nie zumachen wollte, weil es einfach ewig brauchen würde, bis es wieder offen ist. Mhm. Und ja, Visual Studio hat manchmal so bei großen Projekt-Solutions, da lädt das eine Weile, speziell wenn du noch zig Plugins installiert hast, die so Codenanalyse oder sowas machen, dann das rödelt dann rum und dann ruckelt der Mauscursor und dann sitzt du da eine Weile davor und wartest und hast so dieses Gefühl von, lass ihn sich erstmal beruhigen, ich hol mir noch einen Kaffee. Wenn er es dann hat, dann kann man anfangen zu arbeiten.
Und aber läuft dann der Rest flüssig, wenn Visual Studio im Hintergrund immer offen ist?
Ja, wenn der mal fertig ist mit seinen ganzen Analysen und allem Scheißdreck und alles geladen hat, dann macht das 0% CPU, dann sitzt das da so, außer du benutzt es halt, aber wenn du es minimierst, ist okay. Wenn du da irgendwie 32 GB RAM drin hast oder so, dann kannst du den Rest vom Rechner ganz normal benutzen, überhaupt kein Problem. Nur, du willst es halt nicht zumachen und wieder neu starten müssen, weil dann hast du eine Wartezeit gewonnen. Und ja, das war seine Begründung, warum er den Rechner nie ausgemacht hat, auch übers Wochenende nicht. Und was mich irgendwie in meinem Öko-Gewissen, auch wenn es halt nur echt so ein paar wenige Watt sind, immer geärgert hat, ist, dass er die Bildschirme auch immer angelassen hat.
Ja, das ist halt
so, die könntest du wenigstens ausmachen, so, das ist ein Knopf, der leuchtet auch noch, drück halt drauf. Und,
ja, oder man kann es ja auch so einstellen, dass es nach 10 Minuten ausgeht oder so, wenn man zu faul ist, einen Knopf zu drücken. Also,
ja, das geht noch dazu.
Ist ja nicht so schwierig eigentlich.
Ja. Nun denn.
Wo wir gerade bei Öko-Gewissen sind, mal gucken, wie wir jetzt hinkommen. Bob, vermutlich möchtest du jetzt über Smart Home sprechen.
Ja, ich wollte eigentlich, bin ich ja immer dabei.
Weil wenn der Christoph jetzt über Smart Home reden würde, nachdem er jetzt schon Elektroautos gekauft hat, das wäre ein bisschen viel für heute.
Ein bisschen viel.
Naja, wieso, der programmiert doch dauernd seine Heizung um. Also lass mal den Winter anfangen,
ja.
Dann hört der nicht mehr auf damit, über Smart Home zu
reden. Ja, übrigens.
gut, dass du sagst. Ich habe seit dieser Woche endlich eine Zirkulation in meinem warmen Wasser und habe jetzt tatsächlich alles komplett umprogrammiert. Also meine Zirkulation läuft allerdings nur täglich von 17 bis 19 Uhr, also so zur Kochzeit.
Aber wenn du schnell warm Wasser raushaben willst, quasi.
Genau, genau. Und sonst habe ich keine Zirkulation, also kein sofort warm Wasser auf dem Hahn. Ich dusche in der Regel erstens nicht morgens, sondern eher abends. Und außerdem, wenn du duschst, da kannst du auch vorher 2-3 Minuten Wasser laufen lassen. Das ist billiger, als wenn du jeden Tag auf gut Glück morgens, vor allem morgens, wo es ja noch oft noch gar nicht hell genug ist, um mit eigenem Strom das Wasser warm zu machen, Also das ist nicht lukrativ. Was die Warmwassererhitzung angeht, ich hatte ja, meine Befürchtung war jetzt, dass die Zirkulation so stark das Wasser abkühlt, dass ich dann nicht mehr bis morgens komme, aber das ist nicht so. Also es kühlt schon stark das Wasser ab, also ich weiß nicht, irgendwie 4 Grad oder so verliere ich in 2 Stunden. Aber das reicht, also da ist morgens immer noch heiß genug, um zu duschen, problemlos.
Okay.
Und ich habe jetzt die ganzen Temperaturen ein bisschen hochgesetzt, also ich bin jetzt bei meine Kesseltemperatur, die, oder ich nenne mich, glaube ich, nicht Kesseltemperatur, also die Temperatur im Wassertank, die zwischen 12 und ich glaube 4 Uhr, also mittags im Endeffekt, wenn es schön hell ist, erzeugt oder erreicht wird, die ist bei mir bei 55 Grad, was relativ hoch ist, was ich wegen Legionellen so gewählt habe. Und meine thermische Desinfektion, die ich einmal in der Woche mache, sonntags, mittags, kurz bevor die Kinder warm Wasser zum Baden brauchen, die habe ich jetzt auf 65 Grad, glaube ich, gesetzt, was gerade so unter dem der Temperatur ist, wo viel Kalk ausgefällt wird. Also bis 65 Grad wird noch nicht so wahnsinnig viel Kalk ausgefällt. Und was schon in einem Bereich ist, wo es eben den Legionellen nicht mehr so schmeckt. Noch heißer wäre natürlich besser, aber also bei 65 Grad finde ich es schon nicht mehr so dufte.
Okay.
Ja, und das mache ich eben alles so, dass es immer nur mittags erhitzt, dass ich es eben möglichst mit Dachstrom mache, wenn eben wenigstens, also ich meine, da ist halt die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ein bisschen Sonne da ist.
Ja, klar.
Und bisher, also ich bin mal gespannt, wie am Ende die Bilanz ist. Also ich habe so das Gefühl, ich verbrauche echt wenig Strom. Und das, ja gut, muss man dann in den dunklen Wintermonaten muss man gucken, wie es aussieht. Aber momentan ziemlich cool. Und diese Knobelmöglichkeiten,
das macht
schon Spaß. Deswegen,
ja.
Irgendwann bin ich dann doch auch beim Smart Home.
Ja, Bob. Sehr gut. ich hatte ja auch, als du davon erzählt hast, berichtet, dass wir ja bei uns diese Zirkulation jetzt erstmal rausgenommen haben, weil wir den Keller geheizt haben. Also unser Kellerraum, in dem ich jetzt mittlerweile sitze und mein Studio in Anführungsstrichen habe, der war ja im Winter fast wärmer als das Wohnzimmer. Sicher wärmer als das Schlafzimmer, aber gut.
Das heißt, bei euch läuft die Zirkulation immer dienstags ab 9 abends, wenn
die Zirkulation lief sonst von Sonntag bis Sonntag.
Ja, aber das wäre ja sinnvoll. Das ist genau jetzt, wenn du es schön warm haben möchtest im Keller.
Ja, genau. Genau, ich weiß ja, wie ich sie anschalten kann. Ich habe aber jetzt die Rohre isoliert, deswegen bringt es auch nichts mehr hier drin.
Ah, nee, das ist blöd. Dann mach lieber die Heizung an.
Genau. Ja, aber Heizung habe ich hier drin. Das ist aber ein anderes Thema. Aber ich habe bisher noch keine Verschlechterung bemerkt. Ja, wenn ich oben dusche, aber eine Minute vorher anmachen. Also ich gehe rein, mache das Wasser an, halte es vielleicht für 10 Sekunden gegen die Wand und dann kommt da warm Wasser raus.
Ja, das ist bei uns nicht so. Also bei uns sind die Wege offensichtlich so weit, also ich kann problemlos...
Na gut, ihr habt ja auch Westflügel und alles. Das muss ja auch erstmal alles
genau.
Mit Wasser geflügelt werden. Bei unserem kleinen Häuschen, unserer Hütte, ist ja nix.
Ich mache das Wasser voll auf und mache dann noch Pipi und beeile mich nicht besonders. Also es geht mindestens 2-3 Minuten, bis warmes Wasser
kommt. Bis dann echt?
Aber selbst das ist noch billiger, als es jeden Tag zu erhitzen.
Krass. Okay, Smart Home, Bob.
Ich finde es aber eine Sache noch zu dem Wasser. Ich finde es auch bei uns ist es erstaunlich, wo ich auch immer noch nicht, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe hier, was ich immer noch nicht verstehe. Wir haben eine Wasseruhr im Bad. Und die ist an derselben Wand, wo auf der Rückseite die Küche ist. So dass man annehmen würde, die ist da nicht umsonst, weil da in dieser Wand liegen die Wasserrohre und die kommen dann halt auf beiden Seiten der Wand raus. Mhm. Und dann gibt es nochmal auf der anderen Seite des Bades, also gegenüber von dieser Wasseruhr und dem, da wo die Wasseruhr ist, auch das Waschbecken. Und gegenüber gibt es Badewanne und Dusche. Und wenn ich in der Badewanne oder Dusche morgens als allererstes um 6 Uhr morgens, wenn ich mal richtig früh aufstehe, was ich nie tue, aber egal, dann
ich nur 9 Uhr dann richtig früh aufstehst.
Nee, ich habe heute das Kind um 7.40 Uhr im Kindergarten abgeliefert.
Aber da warst du nicht duschen.
Natürlich nicht.
Da warst du vor allem noch nicht schlafen vorher.
Ich bin nicht bescheuert. Ich muss da mit dem Fahrrad hinfahren, wieso soll ich da duschen? Also, ich bin danach im Homeoffice.
Mit Elektrofahrrad.
So, wie komme ich jetzt wieder zurück?
Also, wenn ich da in der Dusche morgens Wasser aufdrehe, dann dauert es in der Dusche ungefähr, so wie Stefan das gesagt hat, so in Größenordnung 20 Sekunden, dann habe ich warmes Wasser. Wenn ich den nächsten Versuch mache am Waschbecken und drehe das Waschbecken auf gegenüberliegenden Seite, selber Raum, gleiche Wasseruhr, gleiche Abrechnungsmethode. Ich würde also annehmen, dass die Rohre maximal einmal um diesen Raum rumgehen, weil es muss durch die Wasseruhr durch und dann muss es auf die andere Seite des Raums, also entweder durch den Fußboden, da ist aber eine Fußbodenheizung drunter, also vermutlich außenrum. Da ist auch die Wand so ein bisschen dicker, da hat es so einen Sims, vermutlich laufen die Rohre innerhalb dieses Sims lang. Das würde sich anbieten, sonst warum wäre der da sonst? Und dann auf die andere Seite. Trotzdem, das Waschbecken ist näher an der Wasseruhr als die Dusche, nämlich um einen halben Raumumfang. Und trotzdem, am Waschbecken warte ich 4 Minuten auf warmes Wasser. Why?
Die Erklärung ist die, und ich vor allem die Erklärung, warum du das nicht verstehst, habe ich. Kommt's. Denn das haben wir letztes Mal schon, ich glaube, es war letzte oder eine der letzten Folgen, dass wir dieses Konzept der Zirkulation überhaupt nicht verstehen. Das ist ja für uns komplett magisch. und ich glaube, da bin ich bei dir soweit. Und da ist der Grund zu suchen. Ich bin der Meinung, dass, aus welchem Grund auch immer, deine Dusche ist einfach an die Zirkulation angeschlossen und das Waschbecken halt nicht. Warum das sinnvoll ist, das so zu tun.
Und wie geht das?
Ja, aber wenn dir ein 10 Sekunden Gaswassermagier sagen können, aber.
Gaswassermagier?
Ich mag schon diese Berufsbezeichnung, das finde ich schon sehr großartig.
Mhm. Wie geil das auf Autos hinten aussehen würde, oder?
Gaswassermagier.
Gaswassermagier Müller.
GWM. Gaswassermagier.
Habe ich hier von dieser fantastischen Werbung mit den Klingonen auf dem Auto erzählt?
Nee.
Fuck, das habe ich vergessen. Das war irgendwie sowas. Das war so ein Schattenriss von Worf. Und das war auch irgendwie so ein Gaswasserinstallateur oder was. Und da war dann irgendwie so approved by the best oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich muss das mal raussuchen und twittern oder Instagram oder sowas. Das war wahnsinnig lustig.
Okay.
Nee, also, ja, okay.
Ja, okay, aber jetzt mal zu meinem eigentlichen Thema. Ich möchte ein Plädoyer für Backups halten eigentlich an der Stelle. Denn was tatsächlich passiert ist, ja, der Stelle ist.
Wenn jemand Backups hat, dann du, oder?
Natürlich, aber nicht so vollständig, wie man wünschen würde. Was mir passiert ist, ich habe mal wieder Smart Home Crab in China bestellt. Das hatte dann so, weiß nicht, diesmal so 4,5 Wochen Lieferzeit oder so. Also es ist dann immer so eine Überraschung, man bestellt irgendwelchen Kram bei AliExpress und manchmal kommt es innerhalb von 2 Tagen und manchmal
echt,
dauert es halt.
Bei AliExpress gekauft? Ja, habe ich noch nie gemacht, habe ich noch nie getraut. Echt?
Ach, immer drauf. Bisher ist alles angekommen.
Trau ich mich nicht. Okay.
Doch, bisher ist alles angekommen, alles gut. Ja, meine ganzen Sensoren, die hier überall in der Wohnung verteilt sind, und es werden immer mehr, sind von AliExpress. Ich habe jetzt Bewegungsmelder im Flur und im Bad und Fenstersensoren habe ich jetzt gestern angebaut und Temperatursensoren sowieso mittlerweile in allen Räumen und außen und im Flur und überall. Und ja, dann hatte ich mir das halt so eingerichtet. Stefan und ich haben hier schon mal lange über IO-Broker geredet und dann habe ich Graphen mit Grafana gemacht. Ich kann euch gerade mal hier so einen kleinen Link schicken. Guckt mal in euer WhatsApp rein. So sieht der so ein Dashboard aus mit Temperaturüberwachung der Wohnung. Und
oha.
Jetzt hatte ich neulich neue Sensoren bekommen. Und dann habe ich da so ein bisschen dran rumgespielt und habe ich mir gedacht, ich könnte auch diesen Raspberry Pi mal wieder updaten. Und habe dann halt so Updates eingespielt und dann hat er da so Kernel-Updates gemacht und was weiß ich was. Und dann habe ich gedacht, naja, Kernel-Updates, vielleicht solltest du den mal rebooten, weiß ich nicht, vielleicht ist das nötig, vielleicht nicht, egal, schadet ja nichts, rebootest du mal. Ja, und finito, das war's, ist nicht mehr hochgekommen. Keine Ahnung warum. Ich habe dann noch so versucht, irgendwie diese Partition wieder ans Laufen zu bringen und die Boot-Partition konnte ich noch lesen, aber die andere Partition wollte keins der üblichen Check-Tools, die man so auf so eine Partition loslassen kann, haben alle gesagt, nee, das fresse ich nicht mehr, das will ich nicht mehr, das ist irgendwie korruptet, geh weg. Und damit war meine gesamte Smart-Home-Installation einfach mal Fritte. Und das ist natürlich hässlich. Zum Glück hatte ich irgendwann mal eingerichtet im IO-Broker, dass er seine üblichen Einstellungen, so sein ganzer Einstellungskram, backupt und zwar in die Dropbox. Und das war eine weise Entscheidung, weil dadurch hatte ich da so ein 2,5 Megabyte großes JSON-File mit allen Settings vom IO-Broker. Und auch wenn die Wiederherstellungsroutine dieses Backup-Adapters gnadenlos gefailt ist. Die hat nämlich beim Runterladen aus der Dropbox irgendwie nur die halbe Datei bekommen oder so und hat es nicht gemerkt und hat dann versucht, dieses halb fertig runtergeladene ZIP auszupacken und ist dann da natürlich auf die Fresse gefallen. Musste ich dann diese Datei nochmal händisch aus der Dropbox frickeln und auf den Raspberry Pi transferieren und in das richtige Verzeichnis und dann nochmal händisch diesen Restore-Prozess anstoßen. Da hatte ich zwischendurch schon so ein Zittern von wegen, eine Backup-Lösung ist nur so gut wie wenn du den Restore mal ausprobiert hast, bevor es ernst wird. Und da dachte ich schon, ich bin jetzt in diese Falle gefallen, aber zum Glück habe ich das dann noch hinbekommen. Und dann funktioniert der Restore und dann hast du alle deine Skripte und alle deine Zigbee-Connections und so, das hast du dann alles zurück. Dummerweise natürlich nicht das, was ich mit den neuen Sensoren eingerichtet hatte, weil ich habe so an einem Tag die neuen Sensoren ausgepackt, habe die alle angelernt, habe die in der ganzen Wohnung verteilt, habe die ganzen Sachen programmiert, die ich damit programmieren wollte. Und dann am Ende dieses Prozesses habe ich den Raspberry Pi irgendwie zerschossen, wobei ich immer noch nicht sicher bin, ob ich da irgendwie eine eigene Schuld dran trage oder ob es einfach ein dummer Effekt war. Egal, jedenfalls da war er dann kaputt und dieses Backup läuft aber nur nachts um 4 Uhr und das war halt noch nicht erreicht zu dem Zeitpunkt, sodass ich diese ganze Arbeit mit den neuen Sensoren dann nochmal machen musste. Aber zum Glück, alles, was davor schon eingerichtet war, war noch da. Was aber nicht mehr da war, war die ganze Installation von Pi-hole, also diesem netzwerkbasierten Adblocker. Das ist zum Glück nicht so wahnsinnig viel zum Einrichten. Das kriegt man relativ schnell wieder zusammengeklickt. Und was auch nicht mit im Backup war, wo ich mir auch nochmal Gedanken drüber machen müsste, wie man das backupt, ist die InfluxDB, also die Zeitseriendatenbank, in der ich, und das ist der Screenshot, den ich euch gerade geschickt habe, so diese historischen Daten, was man so aufzeichnet, die ganzen Temperaturverläufe aller Sensoren, alles, was die Sensoren so messen, läuft in diese Zeitseriendatenbank. Und dann kann man halt lustige Graphen plotten. IO-Broker? Nee, die ist separat. Also IO-Broker kennt einen Adapter, nämlich InfluxDB. Und dann kannst du einstellen, dass du Aufzeichnung von historischen Werten in diesen InfluxDB machen möchtest. Dann installierst du dir InfluxDB auf der Linux-Ebene und legst dir da eine Datenbank und einen User an und dann lässt du den IO-Broker da die Daten reinpumpen. Und dieses Dashboard, was du in dem Screenshot siehst, ist mit Grafana gemacht. Das ist so ein freies Open-Source Graphing-Toolkit, mit dem du solche Dashboards zusammenklicken kannst und dann eben sagen kannst, diese Zeitserie bitte immer die vergangenen 6 Stunden und das alle 2 Minuten aktualisieren und dann hast du halt eine Website, wo du sowas angucken kannst.
Ja, aber das ist
da sieht man dann,
wie das Visualisierungsgedöns, was da bei IO-Broker dabei ist, oder?
Das wäre eine andere Variante, sowas zu visualisieren, genau. Ich finde Grafana halt irgendwie ganz schick. Und
ist auch
damit kann man dann
unter IO-Broker oder was ist das?
Das ist dann separat davon. Achso. Genau. Was man da jetzt sieht zum Beispiel ist, wenn man sich diesen linken, etwas größeren Graphen anguckt, das sind alle Temperaturkurven von allen wohnungsinternen Sensoren in einem Graphen. Da sieht man, dass mein Badezimmer immer am wärmsten ist. Warum? Habe ich noch nicht so ganz ergründet. Der einzige Grund, der mir einfällt, ist, dass da der Heizungsverteiler ist, aber die Heizung ist noch aus im Moment. Also das ergibt eigentlich keinen so richtigen Sinn.
Und irgendwie Südseite oder so?
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ist tatsächlich Nordseite. Und ja, man sieht so Spikes in Temperatur und Luftfeuchte in dem Augenblick, wo geduscht wird. Da sagt meine Frau immer, du mit deinen ganzen Sensoren, du überwachst mich hier. Du weißt immer genau, wann ich dusche oder wann ich nicht dusche. Und ja.
Stimmt das nicht?
Okay. Ich lasse jetzt unseren Staubsaugerroboter immer losfahren, wenn keiner mehr zu Hause ist. Das ist auch immer so. Du warst dann und dann nicht da, stimmt? Keine Ahnung. Der Robby ist losgefahren, das hat genau funktioniert, das ist super. Du musst jetzt wissen, wann du weggehst. Ich muss das protokollieren, gell? Nee, damit ich weiß, dass es funktioniert. Also,
ja,
wenn es dann mal funktioniert, dann werden alle Nachrichten wieder ausgeschaltet und dann ist wieder gut.
Genau. Ja, man kann da viele, viele lustige Dinge sich ausdenken. Und was ich auch angefangen habe, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, so ein Wettervorhersage-Schnupsi-Adapter da installiert. Und habe dann so Graphen geplottet mit Grafana, wo ich die gemessenen Werte von Luftdruck, Luftfeuchte und Temperatur außerhalb der Wohnung gemessen, gegen die Vorhersage plotte. Was sehr lustig ist, einmal die Überprüfung des Wetterberichts sozusagen. Und da siehst du dann diese relativ grob gestückelten Temperaturwerte, weil die ändern sich nur einmal pro Stunde. Das heißt, du hast dann so eine sehr abgezackte Kurve, die zu der Stundengrenze so einen Sprung macht oder eben halt in dem Augenblick keinen Sprung macht, wenn es halt gleich bleibt. Und dann hast du so den etwas smootheren Graphen, der halt viel, viel mehr Messgrößen hat von deiner eigenen Messung. Und das trifft tatsächlich ziemlich genau. Also was ich sehe, ist, Temperatur folgt der Vorhersage eigentlich auf ein halbes Grad. Das ist wirklich sehr, sehr präzise. Luftfeuchte hingegen nicht. Also bei Luftfeuchte ist es so, dass ich regelmäßig so im mittleren Tagesbereich ziemlich exakt die Werte messe, die vorhergesagt sind, aber so in den Extremen besonders feuchte Luft in der Nacht oder so in den Abendstunden, haben wir dann teilweise Abweichungen von 10-15%, die ich anders messe als das, was die Vorhersage sagt. Aber es ist lustig, was man so für Spielereien sich dann ausdenken kann, wenn man so Historiendaten aufzeichnet und dann sagen, was könnte ich mal gegen was plotten, um irgendwie daraus was auch immer abzulesen, einfach nur
just for einfach irgendwelche Statistiken zu erzeugen.
Ja, genau. Und dann, wie sagt man, Korrelation und Kausalität zu verwechseln.
Koinzidenz, ja.
Ja. Also, so viel dazu. Also, was ich sagen wollte ist, Leute, wenn ihr sowas baut, wenn ihr so ein Smart-Home-Ding sie euch baut, überlegt euch auch eine Strategie für das Backup, weil so ein Ding fällt schneller um, als man meint.
Ich merke, wie du mich gerade anguckst.
Ja, so ein bisschen indirekt.
Mit was hast du das in die Dropbox geschrieben?
IO Broker kennt einen Adapter, der heißt Back It Up. Und den solltest du definitiv installieren und mal konfigurieren. Das macht schon sehr viel weniger Ärger dann. Der ganze HomeKit-Teil ist danach vielleicht ein bisschen noch ein Ärger, wenn du sehr viele Regeln in HomeKit drin hast. Das könnte dann noch ein Problem werden. Aber wenn du den O-Broker im Backup hast, bist du schon mal sehr viel glücklicher danach.
Ja. Back it up. Und das andere war InfluxDB, gell?
Ja. Und Grafana.
Okay, sehr schön. Weiß jemand, wie die Sendung weitergeht?
Du weißt nein. Sowas. Du möchtest noch ein Spiel vorstellen. Das Spiel heißt Stefan, zumindest steht das in Klammern.
Ja, genau. Ich wollte es nicht spoilern, weil ich könnte mir durchaus sagen, dass ich dich damit anfixe. Ich hatte ja vorhin, um jetzt eine Klammer durch die ganze Sendung
zu ziehen. Nimm mal mein Handy in die Hand und installiere gleich mal was.
Nee, brauchst nicht dein Handy. Funktioniert nicht auf dem Handy. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich ja eigentlich heute Mittag vorhatte, Mute noch fertig zu gucken. Und
aber dann?
Dann hat mir heute Morgen
Dann hast du Straßenmalkreiden genommen und hast die Straße voll gemalt. Und das ist es, oder? Nein?
Was?
Ich komme nicht drauf, was ist ohne Handy? Was kann denn ohne Handy sein? Was ist denn so analog?
nee, nicht analog. dann hat mir heute Morgen ein Kollege gesagt so, ah ja, ich habe jetzt angefangen, Football Manager zu spielen. Ich dachte als erst so American Football, weil wir irgendwie auch über American Football gesprochen hatten. Aber nein, der quasi Fußballmanager, was wir früher in den 90ern alle gespielt haben oder auch nicht,
oder auch nicht.
Gibt es jetzt von Epic, der, für dich ist das fürchte ich gar nichts, Christopher. Ich glaube, der Vorfahrt hat das auch exzessiv gespielt, meine ich.
Oh ja, auf jeden Fall. Bundesliga-Manager habe ich gespielt.
Bundesliga-Manager, genau.
So wie Fantasy-Football, nur mit Fußball, oder was?
Nee, anders. Du betreust einen Verein und musst halt sagen, wann die trainieren sollen und welcher Spieler wie eingesetzt werden soll und Spieler verkaufen und kaufen und dies und jenes und so weiter.
Wie Sims.
Ja, so ein bisschen wie eine Mischung aus Sims und Fantasy Football vielleicht.
Ehrlich.
Und FIFA. Ja, jedenfalls, das gibt es im Moment von Epic für Umme. So für 0 Euro.
Was heißt denn von Epic? Was ist denn Epic?
Epic ist der Hersteller von der Unreal Engine, die wir auch vorhin schon mal kurz hatten.
Ja, ja, aber ist die,
du meinst
haben
diese,
die auch
diese Firma, die sich gerade mit Apple angelegt?
Genau, die Firma, ja.
Da fehlt mir Content. Also ich kenne natürlich die Unreal Engine, aber was hat's da mit Apple auf sich und haben die auch einen Streaming-Dienst oder was heißt das, haben die für Umme oder wo stellen die das denn zur Verfügung?
Epic ist ein Spiele-Publisher.
Mhm.
Und die verkaufen normalerweise dieses Football-Manager für 60 Euro oder 50 Euro oder sowas.
Oh, wow.
Und im Moment kostet der halt nichts. Also jedenfalls heute am welchen Tag, wer bin ich? 22. September hat es nichts gekostet. Du musstet dir irgendwie einen Account bei Epic anlegen und Gedöns, aber das war's dann auch.
Und was heißt denn ein Account bei Epic? Das kann ich noch nicht fassen. Also ist es ein eigener Streaming-Dienst oder ein eigener App-Store oder wie ist denn das? Also wie kriege ich das denn?
Spielehersteller.
Ein Store auf dem PC. Da machst du einen Account, da kannst du normalerweise Spiele kaufen und jetzt halt auch kostenlos dann in dem Fall runterladen.
Und da kaufe ich normalerweise Spiele, die nur von Epic sind oder also haben die einen eigenen Store oder was?
Genau, da kannst du dir für deinen PC dann Spiele kaufen wie Unreal vermutlich.
Okay.
Oder Crytek, ich glaube Crytek ist ja jetzt zum Beispiel, ist da auch irgendwie von, aber da kenne ich mich alles viel zu wenig aus. Und das Schöne ist, es funktioniert halt auch auf Mac, was halt für Bob und mich jetzt interessant ist.
Okay.
Wenn die Grafikkarte von meinem Mac nicht so am Arsch wäre, dass er dauernd so hart rebootet, wenn man ihr zu viel abverlangt.
Du kannst ja mal versuchen. Vielleicht kriegst du
eine Zeit gute Idee.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich so eine Time-Sync jetzt bestellen will. Also,
ja. Und was ist jetzt der Beef mit Apple?
Die ganz cool, Epic hat auf Apple, also in dieser Apple-Welt innerhalb von Fortnite, das ist auch ein Spiel von Epic, einen eigenen App-Store kreiert. Und Apple sagt, das wollen wir nicht. Und dann hat Apple gesagt, okay, ihr nehmt das raus. Dann haben die gesagt, nö, machen wir nicht. Und dann hat Apple gesagt, ja, okay, dann schmeißen wir euch halt raus. Und dann haben die halt Epic rausgeschmissen und da gibt es jetzt halt Beef.
Ja, nicht direkt eigener App-Store, sondern sie haben eine eigene Bezahlschnittstelle eingebaut, was nicht zulässig ist. Es ist allerdings nicht nur Apple, also mit Apple ist es jetzt sehr prominent, aber Google hat sie auch rausgeschmissen.
Genau, deswegen können wir, also weder du noch wir auf unseren Handys Fortnite spielen im Moment.
Was, wieso?
Übrigens,
drauf auf meinem
Es gibt auch Watch Dogs 2 gratis und genauso wie der Football Manager ist es bis zum 24. September um 17 Uhr gratis. Das heißt, wenn wir morgen schaffen, die Folge zu schneiden und rauszuhauen, dann können die Leute am 24. morgens die Folge hören und haben dann noch Zeit bis 17 Uhr das runterzuladen.
Das heißt, ich soll morgen in der Mittagspause nicht Football Manager spielen, sondern die Sendung fertig machen.
Ich glaube, das ist ein Anreiz, oder?
Okay, mache ich. Du musst den Artikel schreiben, ich mache die Sendung fertig.
Falls wir es nicht mehr schaffen, dann könnt ihr euch damit begnügen, dass ihr dann Rollercoaster kostenlos runterladen könnt. Rollercoaster Tycoon 3. Ist doch auch
nicht schlecht. Ah, das ist sowas wie so ein.
Ja, wie Railroad Tycoon.
Ja.
Wirtschaftssimulation. Quatsch.
Ja, Football Manager ist das Gleiche.
Ja, ja, definitiv.
Ich habe es jetzt geschafft.
Watch Dogs 2, das könnte cool sein.
Also ich habe heute, glaube ich, 2 Stunden gespielt und ich habe ein Testspiel gegen die U19 meines Vereins gemacht. Und sonst immer nur mir Statistiken angeguckt und oh. Also es ist
und echt. Ein Stadion ausgebaut.
Nee.
Gibt es eigentlich ein Corona-Plugin? Ist doch die Frage.
Ich bin ja, ich spiele ja schon in der Commerzbank Arena, da geht das.
Das heißt Waldstadion.
Und also
Deutsche Bank Arena mittlerweile, gell?
Waldstadion.
Ja. Immer Waldstadion, da braucht man sich nicht umorientieren. Und das kann ich dann praktisch nur auf dem PC spielen. Verstehe ich das richtig? Also genau. Nicht auf meinem Handy.
Nee. PC oder Mac?
Außer du bootest ihn neu, dann nicht. Nee, was? Quatsch. Forget it.
Mir hat's mein Rechner auch heute Mittag einmal weggerissen bei der Installation. So.
Moment, jetzt und verstehe ich das? Ja? Verstehe ich richtig, dass man Fortnite momentan auf dem Handy nicht spielen kann?
Soweit so gut, ja. Also soweit so richtig.
Und das spielt ist halt man einfach, normalerweise auf dem Handy oder spielt man das? Ich habe nie Fortnite gespielt, aber ich weiß, dass die Kids da drauf stehen. Auf was spielt man das denn normalerweise?
Ich glaube, das geht ja, also das Handy überall, ist sicherlich oder? Eine, ja, das geht fast überall, aber das Handy ist sicherlich die unbeliebteste und unwahrscheinlichste Episode. Okay. Deshalb fällt es Epic möglicherweise auch einfach, sich an dieser Stelle auf diesen Battle einzulassen. Sicherlich kannst du an ein heutiges iPad, an ein modernes iPad auch einen Controller anschließen und dann wird es dir vielleicht etwas mehr gelegen kommen, aber eigentlich ist das ein Game, wo die meisten zocken auf einem PC oder auf einer Konsole, auf einer Switch oder sowas. Ja, aber jetzt ist halt dieser Kampf entbrannt über die Frage, ob diese 30%, die sich Apple da einsteckt, wenn über die In-App-Kaufschnittstelle Sachen, also Transaktionen abgewickelt werden, dann hält ja Apple immer die Hand auf. Google macht das nicht anders. Und da sind jetzt halt so ein paar Anbieter von Software, unter anderem auch Microsoft und auch Facebook schlägt jetzt in dieselbe Kerbe und noch viele, viele andere. Spotify, die halt sagen so, das ist irgendwie uncool, dass ihr da immer die Hand aufhaltet und Epic hat jetzt halt mal so richtig die Eskalationsstrategie ausgepackt.
Die Muskeln spielen lassen.
Ja, so ungefähr. Und Apple hat dann halt entsprechend zurückgepumpt und jetzt sind es wie so zwei bockige Teenager, die sich gegenüberstehen und sich die ganze Zeit versuchen irgendwie erst aufs Maul zu hauen und dann die Freundin wegzunehmen und was auch immer noch. Und jetzt gucken wir mal, wie das ausgeht. Also da sind auch, es sind auch tatsächlich zwei Firmen, die eine ist die Firma mit der größten Marktkapitalisierung der bisherigen Wirtschaftsgeschichte und das andere ist halt Epic Games, die sind auch nicht unbedingt auf allen Fronten, wenn man sich so diese Art wie Fortnite kleine Teenie-Kinder ausquetscht oder auch Pre-Teen-Kinder zum Teil, mit was für komischen psychologischen Tricks da das Zeug verkauft wird, dass du dir da irgendwie noch für echt Geld irgendwie deinen Cowboy-Hut kaufen musst und so. Da trifft es jetzt, egal wer verliert, nicht den Falschen. Also das, da kann man eigentlich hoffen, dass sie sich hart auf die Fresse schlagen und beide mit sehr, sehr blauen Augen da rausgehen aus dem Kampf. Da trifft es immer einen richtigen, insofern.
Vielleicht gewinnen sie aber auch beide, gell? Kann auch sein.
Ja, das wäre dann blöd. Aber insofern, da kann man jetzt die strategischen Popcorn-Reserven anbrechen und einfach mal zugucken.
Ja, jedenfalls zu dem Spiel. Es fühlt sich halt schon hart an wie so dieses 90er-Gedöns, aber halt auf Speed. Also mir ist das gefühlt jetzt so am Anfang und zum Einstieg und vielleicht habe ich auch einfach nicht mehr die 40 Stunden, die ich früher hatte, um da mal einfach mir so ein Spiel anzugedeihen und es zu lernen und die ganzen Strategien und zu gucken und irgendwie die Jugendmannschaft richtig zu trainieren. Mir ist die sollen halt irgendwie, stell halt irgendeine Mannschaft aus und es geht schon irgendwie. Nee, da muss man echt sehr viel eingreifen, sehr viel entscheiden und so. Aber es sieht irgendwie cool aus, es leitet einen gut durch. Es macht schon irgendwie Spaß, sich da durchzuklicken. Und ja, wenn ich mehr Zeit hätte, könnte ich mir da gut vorstellen, da auch, oder sehe ich deutlich die Gefahr, da auch deutlich mehr Zeit, als ich habe, drin zu versenken. Also von daher, wer da anfällig ist und Lust drauf hat, kann man gut spielen.
Und das kann man, du hast es jetzt praktisch runtergeladen und du kannst es jetzt für immer kostenlos spielen, oder was?
Das hoffe ich, dass so bleibt, ja.
Okay. Das ist natürlich interessant. Gut, und das ist natürlich, ja, da fixen sie einen halt jetzt an mit. Ja, deswegen machen sie das ja.
Genau, jetzt habe ich zumindest mal diesen Epic Game Store auf meinem Rechner installiert. Ich habe noch keine Kreditkarte oder Zahlungsmittel hinterlegt. Das heißt, ich kann nicht mit einem Klick irgendwie das nächste Spiel, was mich vielleicht interessieren könnte, kaufen. Aber ja, das ist ja dann, also irgendwie eine Kreditkarte oder ein PayPal oder irgendwas zu hinterlegen, das haben wir bei so vielen Accounts schon gemacht. Das können wir alle relativ leicht. Und ja, wenn da dann irgendwas ist, wo ich sage, ach Mensch, guck mal, das haben die auch und das läuft auf meinem Rechner, ist ja toll. Ja, dann kann ich das ja machen.
Wie finde ich denn das raus, ob das auf meinem Rechner läuft?
Wenn es kostenlos ist, du lädst es runter, startest es, wenn es dich vollpöbelt, löscht es
wieder. Ja, stimmt. Ja, hast du recht.
Ja. Wie gesagt, mein Rechner hat es ein oder zweimal in der Installation weggehauen. Erstmal im Epic Game Store irgendwie gestartet, kaputt gegangen. Also der Game Store, dann nochmal. Dann ist der Rechner mit weggeflogen. Und dann nach der Spielinstallation ist er auch nochmal weggeflogen. Also das war irgendwie nicht so erfolgreich. Aber gut. Jetzt geht's.
Ja. Ich habe gerade mal nachgeguckt, was ich damals ganz, ganz viel gespielt habe mit meinem Bruder, war Bundesliga Manager Professional. Der ist 1991 erschienen.
Da wird es ja mal 30 Jahre später wieder Zeit.
Sortiert mich jetzt auch wieder in so eine Alterskohorte ein. aber egal, so war das halt.
Was, ihr habt da Union, gell? Habt ihr immer gespielt?
Nee, das war später bei FIFA 2003 oder so. Nee, beim Bundesliga-Manager, ich weiß gar nicht, was wir da genommen haben. Da bist du ja auch so Trainer, der dann auch die Vereine wechseln kann. Da kriegst du ja auch immer so Angebote.
Echt?
Du fängst dann irgendwo ganz schlimm in der zweiten Liga an und dann peppelst du da so einen Verein auf und wenn du dann die Saison halbwegs erfolgreich abgeschlossen hast, dann machen dir andere Vereine Angebote und dann kannst du wechseln und damals warst du mehr so ein Trainer und nicht ein Verein.
Ach so.
Und ich weiß nicht, gab ja später dann noch ganz, ganz viele weitere Versionen von diesem Ding, aber von meinem geistigen Auge hat sich eingebrannt so eine Version unter DOS 1900, frühe 90er. Mhm. Und da hat man dann immer in der zweiten oder dritten Liga irgendwo bei irgendeinem Verein sonst wo angefangen. Ich nehme das zurück. Aber so einem Verein, wo man nicht mal den Ort kennt, wo der herkommt. Also ich jetzt zumindest nicht, der ich kein Hardcore-Fußball-Fan bin. Und dann hat man irgendwie da so einen Platz, der aus, weiß nicht, Rübenacker besteht. versucht irgendwie dann mit einer Tribüne, wo dann irgendwie 250 Leute drauf passen, aufzurüsten und damit quasi die Einnahmen zu verachtzigfachen. Und wenn man es dann geschafft hat.
Sulzbach.
Ja, sowas in der Richtung. Und wenn man es dann geschafft hat, sozusagen dieser Sparte zu entwachsen und dann in die nächsthöhere Liga aufzusteigen und irgendwo dann irgendwann mal nach vielen, vielen, vielen Dutzend Spielstunden in der ersten Bundesliga anzukommen und da dann vielleicht auch irgendwann in der oberen Hälfte, dann hast du schon sehr, sehr viel Zeit investiert in diese Manager-Software und dann warst du irgendwann mal in der Lage, dann an der Champions League teilzunehmen oder irgend sowas. Und die Details sind ein bisschen schwammig, es ist halt 30 Jahre her, aber ich erinnere mich daran, sehr viel Zeit mit meinem Bruder zusammen vor meinem 286er oder so verbracht zu haben.
Ja, genau. Und jetzt vielleicht doch wieder in Richtung Football Manager, kannst du ja mal angucken, ob das bei dir irgendwie noch zum Laufen kriegst.
Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Angst vor dieser Timesync, die da auf mich lauert, deshalb weiß ich gar nicht, ob ich das ausprobieren möchte, aber ja, vielleicht gucke ich mal.
Ja, was ich ganz praktisch finde, ist ja, ich habe an meinem Rechner eingestellt, wenn ich die Mauscursor oben links in die Ecke schiebe, dann macht er einfach den Bildschirm schwarz und macht Pause quasi. Und das geht bei den Spielern halt auch ganz gut so. Okay, schiebe ich oben links in die Ecke und mache erstmal was anderes. So, da hast du nicht so, ich muss speichern oder sonst irgendwas, sondern so, zack und Ruhe. Das fand ich ganz praktisch. Ja, so. Das bringt uns direkt zur nächsten Kapitelmarke. Sie heißt Rausplaudern. Die nächste halbe Stunde präsentiert euch
endlich.
Bob.
Endlich.
Hey, wir sind knapp über 2 Stunden. Das ist eigentlich alles im Rahmen. Dafür, dass unsere Themenliste wirklich umfangreich war und natürlich die üblichen Abschweifungen wie immer noch dazukommen.
Knapp
sind
über
2 Stunden? Eigentlich
2,15, 2,8 sind wir jetzt.
Ja, aber das geht. Also, siehst du? Christoph sieht das genauso. Also wir haben von Elektromobilität bis hin zu dystopischem Berlin alles abgedeckt, ja. Kaputte medizinische Füße und Bundesligaspiele. Also was willst du da mehr, ja? Sekten, alles. Podcast empfohlen. Alles. Da war alles drin. Diese Folge hat alles gehabt. Und demzufolge gibt sie viel her für die Kommentare, die wir erwarten auf sneakpot.de und bei Instagram, wo es jetzt Fotos mal wieder von der Aufnahme gibt und von irgendwelchen Wermut-Miniaturen und was weiß ich nicht alles.
Haben wir alle Fotos gepostet, oder?
Weiß ich nicht. Hast du eins gepostet?
Ich habe eins gepostet, ja.
Ich habe noch keins gepostet. Ich poste gleich noch was. Und dann suche ich mir den Klingonen noch raus. Mal gucken.
Genau. Also, dann müsst ihr auf jeden Fall natürlich noch Loriot gucken und irgendwelchen Metal hören, wo es um One-Night-Stands geht. Das ist alles wichtig und wie es euch damit geht, das könnt ihr dann in den Kommentaren berichten und nächste Woche natürlich wieder einschalten, wenn wir wieder halb betrunken abschweifen. Das ist ja der Kern, unsere Kernkompetenz in diesem Podcast. Sneakpot.de.
Pudelskern. Vielen
Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Lustig, Film.